Halleluja, preis dem Herrn. Wir können dem Herrn danken für diesen Tag, für alles, was geschehen ist. Jemand kam zu mir heute Abend und sagte, mir ist es wie Sonntag. Und es ist wie Sonntag, weil es Feiertag ist. Wir freuen uns für diesen Tag, dass wir ja, den Tag genießen dürfen. Freien Tag, Lob und Dank. Mein Thema heute ist, der Gesegnete bleibt gesegnet. Wenn du einmal etwas kannst, kannst du immer. Wenn du einmal Radfahren kannst, kannst du immer Radfahren. Wenn du einmal schwimmen kannst, kannst du immer schwimmen. Das bleibt dir erhalten. Und wenn Gott seine Hand auf dein Leben gelegt hat, bist du harponiert. Kannst laufen so schnell wie du willst, kannst weit laufen so weit du willst. Der Herr holt dich immer wieder ein und ab. Also, der Gesegnete bleibt gesegnet. Das ist meine Botschaft. Aber zuerst einmal, ich möchte euch für morgen einladen. Morgen wird das Thema sein, Gott wirkt auch im Schlaf. Manche Leute denken, das ist ja verrückt. Ja, aber Gott will im Schlaf wirken. Der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Das, so steht es in meiner Bibel. Und alles Große ist im Schlaf passiert. Denk an Adam und Eva. Denk an Abraham. Denk an die vielen Geschichten der Bibel. Alles ist im Schlaf passiert. Und was passiert bei dir im Schlaf? Wir schlafen viel zu wenig, Leute. Und wir schlafen falsch. Wir haben einen falschen Schlafrhythmus, falsche Schlafmethoden. Wir schlafen also verkehrt. Weißt du, wir stehen schon 6 Uhr auf und dann schnell in den Anzug oder was weiß ich, auch schnell in die U-Bahn und dann schnell irgendwo ins Geschäft. Weißt du, und wir haben nicht einmal Zeit für Gott, wenn wir aufstehen. Wir sollten schlafen gehen mit Gott und wir sollten mit Gott aufstehen. Das wäre das Richtige. Es ist Abend, Herr. Und bleibe bei uns, haben die Jünger, Emmaus-Jünger gebeten. Und dann brach er das Brot. Ich werde etwas über das Abendmahl sagen, wie wichtig das Abendmahl ist. Das Abendmahl nicht nur in der Gemeinde, sondern das Abendmahl mit Jesus. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an und so jemand mir die Tür auftut, zu dem will ich eingehen und das Mahl, das Abendmahl mit ihm halten. So werden gute Gedanken. Gott hat mich heute inspiriert schon diesbezüglich. Dann am Sonntag, ich möchte ein Martin Luther-Wort nehmen. Christen sind ein seliges Volk. Weißt du, was es bedeutet? Nicht nur fröhliches Volk, ein seliges Volk. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Diese Erlösung, dieser innere Friede, mir gehört der Himmel, mir gehört Gott und ich bin selig, nicht nur gesegnet, sondern selig. Was es bedeutet, ich bin in einer anderen Welt. Ich lebe nicht mehr hier, ich lebe zwar hier, Paulus sagt, ich lebe, ich muss leben, aber das Leben, das ich hier lebe, ist nicht das Leben, das wahre Leben ist da drüben. Ich bin versetzt an himmlische Örter. So, darüber werden wir sprechen. Nächsten Mittwoch, so Gott will, und wir leben, ich werde über Selbstkontrolle sprechen. Selbstkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Die meisten Leute können sich selbst nicht beherrschen. Das ist ein großes Problem, wenn Menschen sich selbst nicht kontrollieren können. Sie nehmen sich vor, Silvester, aber schon am 6. Januar ist alles vorbei. Weißt du, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit lauter guten Vorsätzen. Aber lasst uns lernen, Selbstkontrolle. Das ist, wenn du Selbstkontrolle nicht hast, funktionieren alle anderen Gaben auch nicht mehr. Luther übersetzt das Wort mit Keuschheit, aber das hat nichts mit Sexuellen was zu tun, das hat mit Seele, Geist und Leib was zu tun. Ich muss mich selbst im Griff haben. Und du herrsche über die Sünde, die vor der Tür liegt, hat Gott zu Kain gesagt. Wie wird man gesegnet? Weißt du, gesegnet, das ist ein Wunder. Da musst du dahin kommen, dass Gott dich berührt, dass Gott dich ruft, dass Gott dich anspricht und man wird gesegnet. Weißt du, du hast nichts und du wirst beschenkt vom Himmel. Das ist, was Segen Gottes ausmacht. Weißt du, der Segen ist umsonst. Und fang an mit einem Bibelwort, Sprüche Kapitel 22. Da heißt es, Wohlstand kommt durch Gottes Segen. Eigene Mühe macht ihn nicht größer. Wohlstand kommt durch Gottes Segen. Also, wenn Gott dich segnet, hast du Wohlstand. Und ich meine, nicht nur finanziell. Die meisten Leute, vor allem wenn sie amerikanisch geprägt sind, denken immer an Moneten, an Dollar und Geld. Aber es geht nicht um Geld. Es geht um Wohlsein insgesamt. Dass du rundum fröhlich bist, rundum glücklich bist, rundum alles hast, was du brauchst. Auch wenn du in einer armen Hütte wohnst. Auch wenn du Probleme hast und Schwierigkeiten hast. So, Wohlstand kommt durch Gottes Segen. Eigene Mühe macht ihn nicht größer. Also, es liegt am Gottes Segen. Wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten alle daran umsonst, die daran bauen. Ich denke nur an den Isaak. Der Isaak war so ein gesegneter Gottes. Ein gesegneter Gottes. Der Vater war gesegnet und der Sohn war auch demnach gesegnet. Und wenn du gesegnet bist, ist deine ganze Linie gesegnet. Wenn ein Heiliger in die Linie hineinkommt, verstehst du, ist das, was davor ist und was dahinter ist, ist gesegnet. Um Davids Willen heißt es immer wieder. David war ein Gesegneter. So, und es geht Generationen danach, egal was nachher passiert. Der Salomo war kein perfekter König, der Hiskia war auch nicht vollkommen. Und Gott sagt, ich werde das Königreich wegnehmen, aber um Davids Willen. Und dann am schlimmsten war der Ahab, und Gott sagt, um Davids Willen werde ich das Königreich erhalten. Es geht um tausende von Generationen, der Segen Gottes weiter. Also der Segen Gottes ist vererbbar. Und du merkst in deiner Familie, wenn jemand da war, wo er schon irgendwo gebetet hat, eine Omi in der Ferne liefen irgendwo, auch wenn sie jeden Sonntag in die Kirche ging und katholisch war oder evangelisch war, egal was es war, das spielt keine Rolle. Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. So, der Gesegnete ist gesegnet. Und der Isaac war so ein Gesegneter. Und was machen die Philister? Die schütten einen Brunnen nach dem anderen zu. 6 Brunnen muss er graben, immer wieder nachgraben, und die schütten immer zu. Und er gibt nicht auf. Der Gesegnete gibt nicht auf. Das ist ein Kennzeichen des Gesegneten. Er blieb gesegnet, auch wenn die Brunnen zugeschüttet haben, auch wenn sie Schwierigkeiten ihm bereitet haben. Der Gesegnete bleibt trotz den Schwierigkeiten gesegnet. Irgendjemand hat einmal gesagt, gegen den Segen ist kein Kraut gewachsen. Wer gesegnet ist, da kann noch so viel Unkraut wachsen, der setzt sich durch. Der Gesegnete setzt sich durch. Der Gesegnete kann nicht vernichtet werden. Man will ihn ausrotten und was auch immer ist, man will ihn stören, man will ihn aufhalten, man will ihn blockieren, man will ihn unterdrücken, man wirft ihn in eine Grube, man verkauft ihn als Sklaven nach Ägypten, der Gesegnete bleibt gesegnet. Matthäus 25, Vers 31 bis 46, eine interessante Passage, aber da sagt Jesus, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Das sind die, die im geringsten treu waren, die nicht viel gemacht haben oder gemacht, wo warst du hungrig, wo warst du durstig, wo warst du nackt, wo warst du bloß und so weiter. Und was ihr dem geringsten einem getan habt, der Gesegnete gibt und der wird von Gott aus geadelt und gesegnet. Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Wir müssen von Gott gesegnet sein, nicht von Menschen. Menschen können einen nur den Segen bestätigen, der ist gesegnet, aber die können nicht dich segnen. Gott segnet nur. Wenn der Gesegnete die Erde verlässt, in den Himmel geht, dann wird er den Segen voll in vollen Zügen genießen. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, sagt Jesus weiter, genießt den Segen. Kommt her, sagt hier Jesus, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Der Gesegnete ist nicht erst, wo er gesegnet wird, gesegnet, sondern schon von der Bestimmung der Welt. Alles, was auf ihn zukommt, ist von Gott schon prädestiniert, von Gott bestimmt. Die Gesegneten werden im Himmel erwartet, da wird schon ein Bankett aufbereitet, alles gedeckt, da wird alles vorbereitet. Das Maskal wird schon gemästet, die Kleider hängen schon im Schrank, die Fingerring wird schön abgestaubt und geputzt und gesäubert. Kommt her, ihr Gesegneten. Sie sollen das Reich einnehmen und in Besitz nehmen. Nicht nur, dass sie auf dem Thron sitzen, sondern das alles gehört euch. So wie der Teufel Jesus gesagt hat, das alles will ich dir geben, so wird es sein, wenn Jesus die Seinen erhöht und er wird sagen, all das gehört euch, soweit euer Auge blickt. Nicht weiter und nicht weniger. Gott arbeitet mit unseren Sinnen, mit Gott arbeitet mit unseren Organen. Der Gesegnete ist gesegnet mit seinen Augen, mit seinen Ohren, mit seinem Mund. Soweit dein Auge reicht, das alles will ich dir geben. Der Gesegnete Abraham, der schaut zum Himmel, so viel wie Sterne am Himmel sind, so zahlreich soll deine Nachkommenschaft sein. Der zählt die Sandkörner und er sagt, so zahlreich wie Sandkörner am Meer sind, so zahlreich soll deine Nachkommenschaft sein. Der Gesegnete ist gesegnet mit dem, was er auffassen kann, mit seinem Fassungsvermögen. Wenn du mit kleinem Töpfle zum Heiland kommst, wird dein kleines Töpfle gefüllt. Deshalb erwarte viel von Gott. In Jeremia 33, da heißt es, tu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Meinen Kindern habe ich am Tisch gesagt, Kinder, müsst anständig essen, nicht große Bissen. Die wollten schnell fertig werden und dann haben sie reingeputzt. Aber weißt du, im Geistlichen, du darfst große Bissen nehmen. Tu deinen Mund weit auf und lass ihn füllen. Erwarte viel und du wirst viel bekommen. Der Gesegnete ist gesegnet. Der Gesegnete ist geschaffen für diese Welt und ist gesegnet seit der Erschaffung dieser Welt. Es bestimmt, kommt und nimmt das Reich ein, das Gott für die Erlösten, die Heiligen vorgesehen hat. Kommt her. Und das gilt allen, die Gott lieben. Und das gilt allen, die Jesus angenommen haben. Und das gilt allen, die Armen lieben. Denn Jesus bezieht sich auf die Stelle hier, was ihr dem Geringsten einem getan habt, habt ihr mir getan. So, die Fremden lieben. Weißt du, heutzutage in unserem Land ist ein großer Fremdenhass. Ich habe nichts gegen Fremde, aber da ist ein großer Fremdenhass, was hier aufgebauscht wird und Rassismus und was auch immer ist. Gott kann uns nicht segnen, solange wir Rassisten sind. Wir sollen einfach sehen, das sind alles Menschen, auch die Moslems sind Menschen. Auch die haben eine unsterbliche Seele. Auch die schreien nach Gott, obwohl sie vielleicht nicht verstehen, wie und was. Kommt her, ihr Gesegneten, die euch den Fremden annimmt, den Gefangenen annimmt, der Kranken annimmt. Kommt her, das gilt allen Menschen, die sich für Jesus ganz klar entscheiden und Jesus dienen und ihm die Treue halten, ganz besonders. Also alle allgemein und dann ganz besonders, kommt her. Das gilt nicht denen, die nur dem Materialismus nachgejagt haben. So viele Menschen jagen nur dem Materialismus nach und beten Materialismus an. Gott ist da nur Nebensache, Mammon ist alles. So, die anderen beten die Macht an, die anderen streben nach Ehre und Anerkennung und Ruhm. Nein, die den Armen gedient haben. Den Armen, was sind es die Armen? Nicht die Bettler allein auf der Straße, sondern so viele Reiche sind auch arm. Reich ist nicht derjenige, der nur viel Geld hat. Nein, und arm ist auch nicht der, der wenig Geld hat. Arm und reich, was ist das? Und ich denke, es gibt so viele Menschen, die keinen Frieden mit Gott haben. So, deshalb kommt her, ihr, die ihr nicht eurem Ego nachgelaufen seid und befriedigt habt und Lügen geglaubt habt. Nein, kommt her, die ihr mir vertraut habt, sagt Jesus. Kommt her, ihr Gesegneten. Und das gilt Menschen, die sich um Witwen und Waisen gekümmert haben. Und die sich um Kranke gekümmert haben, die sich um Arme gekümmert haben. Matthäus 25, lies mal ganz klar nach. Die sich um die Durstigen gekümmert haben. Der Gesegnete ist ein gebender Mensch, der gibt, der tut. Der schaut nicht auf sich, er nimmt sich selbst nicht so wichtig. Das ist der Gesegnete. Der hat so viel für sich, der ist befriedigt innen drin, zufrieden, gelassen, getrost und glücklich. Und er sagt, ich will alle anderen auch an meinem Glück teilhaben lassen. Der gesegnete Mensch, der kümmert sich um die Hungrigen, kümmert sich um die Nackten, kümmert sich um die Gefangenen, kümmert sich um die Blinden. Der Gesegnete befolgt täglich die Weisungen Gottes. Täglich macht er das. Und ich habe diese Tage auch gesagt, es ist so wichtig, nicht nur ab und zu mal Gott zu dienen und ab und zu mal zu beten, sondern täglich zu beten, täglich Gott, auf Gott zu hören. Der Gesegnete lässt sich durch Misserfolge nicht entmutigen. Weißt du, heute habe ich so viel über den Segen, ich weiß nicht, ob ich durchkomme, aber es ist so wichtig, dass wir einfach uns vom Segen leiten lassen. Der Segen muss uns führen und gib und es wird dir gegeben. Segne und du wirst gesegnet werden. Wenn du nur als Egoist für dich alles einhamsterst und sagst für mich, oh Halleluja, danke Jesus, wunderbar. Nein, gib das alles weiter. Den ganzen Dank. Lass die anderen Leute an deinem Glück teilhaben. Mutter Teresa in Kalkutta, ich habe einige ihrer Kliniken besucht. Weißt du, und das ist interessant, sie wollte einfach ganz was anderes, aber Gott hat sie geführt, dass sie einfach diesen Dienst dort unter diesen ausgestoßenen Armen tut. Und weißt du, und das hat mich imponiert, die ganzen Mitarbeiter sind so getrimmt, gebt nicht die Leute auf. Da haben sie einen reingeholt und die haben ganz gewusst, der Leiter sagt zu mir, den werden wir wieder pflegen und den werden wir wieder entlassen. Der ist schon ein paar Mal hier bei uns gewesen. Aber wir lassen uns nicht entmutigen durch Misserfolge. Wir dienen. Und manchmal sind manche Leute, die uns auf die Nerven gehen, einfach unsere Prüfung. Dass wir einfach weiter dienen. Und da war jemand, dann sagte, weißt du, wir haben den gerade aufgesammelt. Aber wir werden den nach ein paar Tagen wieder gesund und fit kriegen. Und er liegt wieder draußen auf der Gosse und können wir wieder mit dem Karren einsammeln. Gesegnete lassen sich durch Rückschläge nicht entmutigen. Ganz arg wichtig. Bist du ein Gesegneter, dann wirst du dich durch Rückschläge nicht entmutigen, welcher Art auch immer. Wie der Isaak, der Brunnen wird zugeschüttet. Na gut, morgen graben wir einen anderen auf. Und er wird wieder zugeschüttet, übermorgen graben wir wieder einen auf. Und wir lassen uns nicht entmutigen. So wie diese Mutter Teresa in Kalkutta und ihre Leute, die lassen sich nicht entmutigen. Die peppeln die Leute hoch und morgen sind sie wieder auf der Gosse. Und wieder kann man einsammeln mit hohem Fieber und im Sterben. Der Gesegnete lässt sich durch Rückschläge nicht entmutigen, egal welche Art von Rückschlägen. Das ist ganz wichtig. Und dann weißt du, ob du gesegnet bist. Weißt du, jeder kann sagen, ich bin gesegnet. Verstehst? Das sagt mir gar nichts. Dafür kann ich mir nichts kaufen. Aber der Gesegnete, der beweist sich durch seinen Lebensstil. Der Gesegnete dient Jesus und nicht den Menschen. Und deshalb, diese Leute dort in der Klinik in Kalkutta. Wir machen das für Jesus. Ja, da treffe ich das einen evangelischen Pfarrer hier aus Rudow und da plötzlich spricht er mit uns Deutsch. Wo kommen Sie her? Aus Berlin. Ja, ich bin auch ein Berliner. Und dann sagt er, ich habe meinen Dienst als Pfarrer quittiert. Ich musste hier nur noch im Kirchengemeinderat Nägel zählen und alles andere, was so alles im Kirchengemeinderat anfällt und dann meine Predigt halten. Aber hier kann ich den Leuten wirklich dienen. Auch wenn ich keinen Erfolg habe. Auch wenn ich nicht sehe, dass die Leute gesund entlassen werden und gesund bleiben und gesund leben und wieder Glück haben. Weißt du, und das hat mich imponiert, sich nicht entmutigen zu lassen. Sich nicht entmutigen zu lassen. Wer glaubt schon unserer Predigt? Verstehst du? So steht es in der Bibel. Sich nicht entmutigen lassen. Weißt du, auch wenn das Gebet nicht funktioniert, auch wenn es nichts passiert, sich nicht entmutigen lassen. Das ist nämlich, worauf es ankommt. Wenn du ein Gesegneter bist, du machst weiter mit Schuhe und ohne Schuhe. Verstehst du? Mit Erfolg und ohne Erfolg. Nur nebenbei. Der dient Gott und nicht den Menschen. Deshalb, was ihr mir getan habt, das ist so wichtig. Weißt du, wenn wir den Leuten was tun, wir erwarten, dass er sich anstrengt, dass er besser wird, dass er anständig wird, dass er gut wird, dass er seiner Arbeit wieder nachgeht. Oder ja, aber wenn es wieder Rückschläge gibt, wir müssen lernen, mit Rückschlägen zu leben. Gesegnete Leben mit Rückschlägen. Und wir sind Gott dankbar und sagen, Halleluja, ich durfte wieder schon einmal wieder einen gesund pflegen. Auch wenn einer schon zum dritten Mal gesund gepflegt wird. Weißt du, sich nicht entmutigen lassen. Egal wie oft er kommt. Egal wie ich ihm helfen muss. Deshalb sagt auch Jesus, wie oft muss ich vergeben? Fast 500 Mal am Tag. Verstehst du, sich nicht entmutigen in der Vergebung. Sich nicht entmutigen im Dienen. Der Gesegnete bereitet sich für den Himmel vor und die Erde ist sein Exerzierplatz. Da übt er, da macht er Trockenübungen für den Himmel. Und da vergibt er und da heilt er und da segnet er, da gibt er, da füttert er, da zieht er an, dann besucht er, da schüttelt die Hände und ermutigt. Gott sagt, kommt her, nehmt das Reich in Besitz, das seit Erschaffung der Welt für euch bestimmt wurde oder ist. Und das ist unsere Bestimmung, das Reich einzunehmen, Teilhaber am Reich Gottes zu sein. Guck mal, auch der liebe Gott gibt uns nicht auf. Gott ist langmütig. Und wir müssen diese Langmütigkeit Gottes begreifen, was es wirklich ist. Langmütig, lange Mut haben, nicht aufgeben. Seit der Erschaffung der Welt ist das für euch bereitet, dieses Reich. Das Reich ist mit dem Erschaffen für dich bestimmt. Dein Platz ist schon im Himmel irgendwo reserviert. Und deshalb, du solltest jetzt da hineinkommen, hineinpassen, dich hineinzwängen, was es auch immer ist. So viel wie möglich loslassen. Deshalb sagt Christus, es geht eher ein Kamel durch das Nadelöhr. Das ist ein Tor in Jerusalem für die Nachtgespenster, die also nachts irgendwo noch zu spät kommen. Aber so dünn, dass man gerade durchkommt. Also da geht eher ein Kamel durch das Nadelöhr als ein Reich in den Himmel. Deshalb ist so wichtig, dass wir so viel wie möglich loslassen, damit wir ja in das Reich Gottes eingehen und das Reich Gottes einnehmen. Seit der Erschaffung der Welt ist es für uns bestimmt. Und wir müssen nicht mehr das Reich Gottes schaffen. So viele Leute sagen, ich muss hier das Reich Gottes bauen. Ich muss das Reich Gottes bauen. Du musst hier auf dieser Erde das Reich Gottes nicht bauen. Es ist bereits da. Christus sagt, das ist inwendig in euch zuerst einmal. Und dann, dein ist die Kraft und dein ist die Macht und dein ist die Herrlichkeit und dein ist das Reich. Gott gehört das Reich und wir müssen nur einnehmen. So wie man Tabletten einnimmt. Oder was anderes einnimmt. Du musst es einnehmen. Weißt du, in dir innerlich verarbeiten und sich nicht entmutigen lassen. Das ist Nummer eins. Der Gesegnete lässt sich nicht entmutigen. Alles, was Gott geschaffen hat, alles, was Gott angefangen hat, alles, was er getan hat, das hat er gesegnet. Weißt du, du musst die Tiere nicht mehr segnen. Die Tiere sind von Gott bereits gesegnet. Du musst die Pflanzen von Gott nicht mehr segnen. Die sind von Gott gesegnet. Du musst die Ehe nicht mehr segnen. Die Ehe ist von Gott gesegnet. Verstehst du? Die ist gesegnet. Von Gott sind nur ein paar Dinge nicht gesegnet. Patchwork-Familie ist nicht von Gott gesegnet. Nur als Beispiel. Aber was Gott geschaffen hat, das ist von Gott gesegnet. Was er angefangen hat, er hat gesagt, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde, macht euch die Erde untertan. Darum gibt es so viele Menschen, weil Gott die Menschen gesegnet hat. Gott hat die Menschen gesegnet. Hätte Gott die Menschen nicht gesegnet, gäbe es heute keine Menschen auf dieser Welt. Und ich frage mich manchmal, lieber Gott, die Chinesen und die Inder, da gibt es so viel von denen, die muss doch besonders gesegnet haben, als die Rassen da entstanden. Weißt du, wir haben schon fast 1,5 Milliarden Chinesen auf dieser Welt und dann über mehr als 1 Milliarde Inder. Und das braucht in der Endzeit. Weißt du, das braucht. Gott hat etwas getan für die Endzeit. Denn in der Bibel heißt es, und der Euphrat wird austrocknen und der Weg der Könige vom Aufgang der Sonne muss vorbereitet werden. Und die sind drüben. Japan, Indien, Korea oder China, Indonesien, das sind diese Länder, die Könige vom Aufgang der Sonne. Deshalb hat Gott diese Völker gesegnet. Und diese Völker müssen kommen, um der alten Welt zu zeigen, wo es lang geht. Denn die Macht geht westwärts. Hat es angefangen in Babylon, Assyrien, Griechenland, Rom, Deutsches Reich. Fast 1000 Jahre. Das Römische Reich Deutscher Nation, dann England, dann Amerika und jetzt geht es über den Pazifik wieder zurück, über den Aufgang der Sonne. Und das sind diese Völker, Indien und China, werden große Mächte und die sind im Kommen, aber das ist nicht mein Thema. Der Gesegnete bleibt gesegnet. Auch die Völker, wie die gesegnet sind. Also Gott hat die verschiedenen Rassen, verschiedene Völker gesegnet und jedes Volk hat einen ganz bestimmten Auftrag in der Welt. Auch die Deutschen haben einen Auftrag. Und Deutsche sind auch gesegnet, denn nicht umsonst sind die Deutschen nach zwei Weltkriegen immer noch aufgestanden und immer noch wirtschaftlich stehen sie gut da. Und das ist auch Gnade. Viele schätzen das gar nicht, denken, das ist alles selbstverständlich. Nein, Gott hat die Deutschen mitgesegnet. Gott segnet auch andere Völker. Jedes Volk ist von Gott besonders gesegnet mit einem besonderen Auftrag. Gott tut nichts ohne Absicht. Wenn er Menschen segnet, tut er mit einem Zweck, mit einem Plan. Gott hat die Saat und die Ernte gesegnet und er sagt, Saat und Ernte wird nicht aufhören, Tag und Nacht wird nicht aufhören. Diese Dinge werden nicht aufhören, weil Gott es gesegnet hat. Weißt du, kannst machen, was du willst, es wächst immer. Tu das wuchert. Wenn du nichts machst, es wächst automatisch. Die Natur ist so stark, die kann sich regenerieren, weil es sie gesegnet ist. Und alles, was gesegnet ist, regeneriert sich. Wenn dein Körper gesegnet ist von Gott, wird sich dein Körper regenerieren. Wenn deine Familie von Gott gesegnet ist, kann man Turbulenzen geben, kann mal Durcheinander geben, die wird sich regenerieren. Eine Gemeinde, die von Gott gesegnet ist, kann Schwierigkeiten haben, aber die wird sich regenerieren. Deshalb hat Gott die Sache gesegnet. Das ist die große Frage. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Der Gesegnete ist immer gesegnet und der Segen, Gott nimmt den Segen nicht zurück. Was Gott gesegnet hat, das bleibt gesegnet. Deshalb hat David eine schöne Stelle, als er den Saul da in der Höhle hatte, in der Höhle Adullam, hat er gesagt, ich taste den Gesalbten Gottes nicht an, der ist gesegnet. Auch wenn er abgefallen ist, auch wenn er Gott nicht gehorcht, er ist gesegnet. Deshalb hat er nur einen Zipfel ihm abgeschnitten an seinen Manteln. Der Gesegnete bleibt gesegnet, deshalb tastet die Gesegneten nicht an. Was Gott gesegnet hat, ist gesegnet und bleibt gesegnet, dann kann nur Gott den aus der Welt räumen. Verstehst du also, der Gesegnete bleibt gesegnet und kämpfe nicht gegen Gesegnete. Da beißt du dir die Zähne aus. Nur als Beispiel. Also der Saul, der musste anders beseitigt werden. Weil der stand Gott im Weg, aber Gott sagt, David sagt, ich werde den nicht antasten. Ich werde mich nicht an ihm versündigen. Und Menschen, die sich an Gesegnete versündigen, die haben große Probleme. Und die kriegen große Probleme. Weißt du, manche Leute, man fragt sich, warum redet der liebe Gott nicht zu mir? So viele Leute fragen deswegen. Und es ist gut, dass du vielleicht auch fragst, warum redet Gott zu mir nicht? Und ich habe eine Geschichte, die ich dir erzählen möchte und weitergeben möchte. Herodes hat den Johannes geköpft. Und Johannes war die Stimme Gottes. Er hat die Stimme Gottes getötet. Und weil er die Stimme Gottes getötet hat, hat er keine weitere Stimme mehr gehabt. Warum? Als Jesus vor ihm steht, Jesus spricht nicht, weder Mut noch mehr. Er sagt gar nichts. Redest du nicht mit mir? Er regt sich auf sogar. Warum? Er hat die Stimme Gottes getötet. Dann gibt er sich selbst nachher als die Stimme Gottes und verfault am lebendigen Leib. Also wir dürfen die Stimme Gottes nicht töten, was es auch immer ist. Deshalb lasst ihn Ruhe, lasst ihn machen, was sie wollen. Der Gesegnete bleibt gesegnet. Tastet die Gesegneten und Gesalbten nicht an. Natürlich, du kannst nicht, da kommen Leute manchmal, weißt du, wenn in der Gemeinde Knatsch und Streit ist, da kommt es, taste den Gesalbten nicht an. Der Gesalbte muss auch gesalbt sein und gesegnet sein, verstehst du? Und es ist nicht nur, dass jemand sagt, ich bin der Gesalbte, Gott muss den bestätigen, dass er gesalbt ist. Und der Segen Gottes geht mit ihm wie ein roter Faden, so wie der rote Faden. Weißt du, was der rote Faden ist überhaupt? Die meisten Leute wissen nicht, weil sie Geschichte nicht studiert haben. Aber der Engländer, wenn sie ihre Ware verkauft haben, in ihrer Ware, in dieser Stoffware, da war immer ein roter Faden. Da wusste es, das ist englische Ware, nicht gefälscht und nicht manipuliert und nichts. Der rote Faden. Und Der Segen ist der rote Faden im Leben eines Gottesmenschen, eines Christen. So, Gott kann höchstens den Segen in Fluch verwandeln. Das ist, was Gott macht. Und das, der Segen kann im Fluch verkehrt werden. Aber du kannst den Segen nicht umkehren. Du kannst den Segen nicht umkehren. Der Segen bleibt Segen. Und der Segen verfolgt einen Menschen ein Leben lang. Und der Mensch ist gesegnet. Jeder Mensch, der über diesen Planeten Erde geht, ist ein gesegneter Gottes. Gott konnte den Menschen die Sprache wegnehmen oder die Sprache verwirren, aber dass sie sich einander nicht mehr verstanden haben. Aber der Gesegnete bleibt gesegnet. Warum? Damit der Gesegnete kommen kann. Deshalb hat Gott die Sprache verwirrt, damit die Menschen nicht Dummheiten machen. Und deshalb erlaubt Gott, dass ein Fluch kommt, dass der Segen nicht gestört wird oder aufgehalten wird oder gehindert wird. So. Was Gott einmal gesegnet hat, bleibt gesegnet. Das ist diese These, die ich hier jetzt untermauern möchte und begründen möchte. Es ist so wichtig, dass du es verstehst. Ich bin gesegnet. Weil wenn du das begreifst und du bist gesegnet, wenn du Jesus aufgenommen hast, du bist mehr wie ein Millionär. Nicht nur das, du bist der glücklichste Mensch auf Erden, wenn du Jesus hast. Egal wie es dir geht, auch wenn es dir dreckig geht, du bist ein Gesegneter Gottes. Das Auto ist uns zum Beispiel zum Segen gegeben. Und jetzt kommt es darauf an, was ich mit diesem Segen mache. Es kann mir zum Verhängnis werden. Manche rasen sich in den Tod durch das Auto, verstehst du? Sie überfahren manchmal andere oder zerstören die Umwelt oder verschulden sich mit dem Auto. Aber das Auto ist uns ein Segen. Ich kann mich fortbewegen. Aber ich kann mich auch finanziell übernehmen. Also du kannst den Segen missbrauchen. Wie auch immer. Gott hat uns einmal gesegnet und er nimmt den Segen nicht zurück, egal wie es auch passiert und was kommt. Er sagte den Menschen, der soll über die Erde herrschen und er herrscht über die Erde. Du siehst, was wir jetzt haben, Satelliten, Computer und so weiter. Der Mensch hat eine gute Organisation, ohne dem könnte er das gar nicht machen. Aber er kann mit den Dingen auch übertreiben. Der Segen kann übertrieben werden. Weißt du, das Essen, man sagt es immer wieder, man sollte aufhören zu essen, wenn es am besten schmeckt. Wenn es am besten schmeckt. Verstehst du? Aber die meisten überfressen sich dann. Verstehst du? Ich denke, ich muss alles runterputzen. Bei uns wird der Teller leer gemacht. Ja. Wir müssen lernen, in Maßen. Zu einem Wiener Hofprediger kamen da ein paar Hofbedienstete damals, als er noch so, dieser Hofprediger noch so Macht hatte und predigt gegen die Sauferei und Alkoholkonsum auf dem Hof. Dann kommt jemand und sagt, Pastor, wie viel darf ich trinken? Und dieser Pastor war nicht auf den Mund gefallen und sagte, so viel, das Maß des Ochsen, das dürfen Sie trinken. Weißt du, was das Maß des Ochsen ist? Wenn der Ochse seinen Durst gelöscht hat, hört er auf. Und das ist, weißt du, wissen, wo ist unsere Grenze? Auch im Segen. Ich kann den Segen übertreiben. Ich kann, ja, finanziell, wie auch immer ist, ich kann alles dann verplanen, dann mich übernehmen, Schulden machen, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Je mehr er hat, je mehr er will, nicht schweigen, seine Wünsche stillen. Das ist auch dann Segen. Aber der Gesegnete bleibt gesegnet. Der lebt in seinem Rahmen, in sein, was Gott ihm gesteckt hat. Der weiß, was sich gehört. Der Mensch kann sein eigener Kerkermeister werden. Gott segnet immer die Anfänge. Pass auf, ich sage dir eine große Wahrheit, was Gott mir erschlossen hat. Gott segnet immer die Anfänge. Und wir bestimmen, wie es dann mit dem Segen weitergeht. Gott segnet immer die Anfänge. Den Samenkorn segnet er, die erste Ernte segnet er und dann hängt es davon ab, was machst du damit weiter. David sagt durch den Heiligen Geist im Psalm 87, Vers 7, alle meine Anfänge, alle meine Ursprünge sind in dir. Also alle, Gott segnet die Ursprünge, er gibt den Anfang, gibt den Stups, den Start, das Signal und jetzt kommt es auf mich an. Was mache ich da draus? Ich kann mich überfressen, übersaufen, übernehmen, verschulden, was auch immer ist. Der geistliche Mensch weiß, wie er sich benimmt. Alle meine Wurzeln sind in dir, alle meine Segnungen sind in dir. Ich weiß, mit dem muss ich haushalten. Das ist mir anvertraut, das sind Pfunde, die Gott mir gegeben hat. Ich muss damit wuchern, gucken, dass ich ein paar andere dazu gewinne. Der geistliche Mensch weiß, Gott war zuerst da. Die Idee, die Vision kommt von Gott. Ich werde morgen darüber mehr sagen. Im Schlaf gibt der Herr die Impulse, dass du eine Nische findest oder was auch immer ist. Weißt du, Gott gibt uns die Eingebungen. Alle meine Quellen sind in dir. Gott gibt uns die Existenzberechtigung. Gott sagt, mach so, geh diesen Weg. Ich bin mit dir. Ich werde dich segnen. Ich werde dich beschützen. Ich werde mein Angesicht über dir leuchten lassen. Ich werde dir helfen. Aber jetzt kommt es auf mir drauf an. Was mache ich daraus? Wenn der Anfang der Erstlingsfrucht gesegnet ist, dann ist die ganze Ernte gesegnet. Römer 11, Vers 16. Wenn die Erstlingsfrucht, deshalb legt Gott großen Wert auf die Erstgeburt, dann sind alle Nachkommen gesegnet. Wenn das erste Brot von der ersten Ernte Gott geweiht worden ist, gilt alles Brot von dieser Ernte als geweiht. Wenn die Wurzel des Baumes Gott geweiht ist, dann sind auch die Zweige Gott geweiht. Also, wenn die Erstlingsgabe Gott geweiht ist, dann ist die ganze Ernte Gott geweiht. Und ich denke, es ist so wichtig, dass du wichtig beachtest, die Anfänge in meinem Leben. Denk über deine Anfänge. Die Erstgeburt gehört Gott. Der erste Schultag. Verstehst du? Wenn der gesegnet ist, ist wahrscheinlich die ganze Schule gesegnet. Der erste Arbeitstag. Wenn du einen schlechten Einstieg hast, dann suchst du nur auszusteigen. Aber ein guter Einstieg ist ein halber Durchbruch. Dein erster Lohn, deine erste Liebe, das erste Kind, die erste Stunde vom Tag. Wenn die Anfänge gesegnet sind, und ich bleibe beim Tag, weißt du, wir wollen nicht zu weit fantasieren und in die Ferne schweifen. Der Tag ist am nächsten täglich. Herr, segne mich täglich. Herr, gib mir täglich mein Brot. Gib mir täglich meine Kraft. Täglich. Morgen ist die erste Stunde, sollte dem Heiland gehören. Und wir sollten aufhören, in Hektik zu leben. Ich werde nie vergessen, ich sitze in der Straßenbahn in Stuttgart, fahre zur Arbeit, habe damals noch was nebenbei gearbeitet und fahre ich zur Arbeit, da sehe ich einen Mann, aus seiner Hose kommt, guckt Pyjama raus. Also sein Schlafanzug. Dann denke ich, was soll ich jetzt machen? Sage ich ihm oder sage ich es nicht? Ein feiner Herr, sonst in Krawatte und alles, aber aus den Hosen guckt Pyjama raus. Dann sage ich, entschuldigen Sie, aber aus ihren Hosen guckt Pyjama raus. Dann sagte er, um Himmels Willen, heute ging alles so schnell. Ich habe keine Zeit gehabt, mich richtig anzuziehen. Verstehst du? Und dann sollst du was leisten. Wenn du in Hektik den Tag beginnst, wundere dich nicht, dass du nicht einmal richtig da bist. Und dass so viel schief geht. Weißt du, wir sollen gesammelt vor dem Tag beginnen, den Tag mit Gott beginnen. Die erste Stunde ist so wichtig. Wenn eine Sache nicht von Gott gesegnet wurde, kann sich auch gar nicht entwickeln, richtig, gar nicht gut entwickeln. Deshalb segne alles, was du tust, was du unternimmst, stell es bewusst unter dem Segen Gottes. Wenn du ungesunde Speise isst, und ungesunde Speise ist für mich ungesegnete Speise, alles, was Gott gereinigt hat, soll der Mensch nicht gemein heißen, hat Gott zu Petrus gesagt. So, die Speise, wenn Gott gereinigt ist, wenn du isst und segnest, selbst wenn du Gift isst, wird es dir nicht schaden, weil es gesegnet ist. Deshalb, viele Leute machen hier große Probleme. Verstehst du, darf ich das essen, darf ich das essen? Du darfst gesegnete Speise essen. Dann verdaust du auch richtig, dann funktioniert auch dein Verdauungssystem und vieles andere mehr. Segne deine Speise. Und wenn du ungesegnete Speise isst, wirst du von der nicht satt. Du musst immer noch mehr stopfen. Denk an viele andere Mittel, was wir heute einnehmen als Speise. Weißzucker, Weißmehl und all das ganze Zeug. Verstehst du, das sättigt die Menschen nicht. Das füllt nicht den Magen, das befriedigt den Körper nicht. So, alles, was natürlich ist, ist von Gott gesegnet. Alles, was natürlich ist, von Gott gesegnet. Alles, was chemisch ist, das ist von Gott nicht gesegnet. In aller Liebe. In aller Liebe. Das Künstliche ist meistens nicht gesegnet. Weißt du, da macht Gott nicht mehr, da geht Kapital. Weißt du, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Weißt du, die Leute wollen an diese Billigware verdienen, einen Ramsch verdienen, verkaufen den Ramsch, und Ramsch ist nicht gesegnet, in aller Liebe. Beim Apfel, da brauchst du keinen Beipackzettel. Und da musst du nicht den Arzt und den Apotheker fragen. Verstehst du, der Apfel ist von Gott. Okay, ist koscher. Aber für die Medizin, da musst du ständig den Arzt und den Apotheker fragen. Oft sind die Nebenwirkungen schlimmer als die Wirkung des Medikaments selbst. Als das Medikament selbst. Deshalb, alles was einen göttlichen Anfang hat, ist gesegnet. Und alles was keinen göttlichen Anfang hat, egal wie und was es ist, und was Gott nicht geschickt hat, ist verkehrt, ist nicht in der Wahrheit, ist nicht positiv und ist nicht gewinnbringend und es ist nicht nützlich. Oder hilft mir nicht viel. Deshalb der erste Schritt ist der schwerste Schritt. Ob's um die Ecke zum Briefkasten oder für die Reise nach China, spielt keine Rolle. Aber der erste Schritt ist so wichtig. Und dieser erste Schritt am Tag, Herr, mein Gott. Darum, ein guter Anfang ist so wichtig für den Durchbruch in deinem geistlichen Leben. Deshalb lesen wir in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 17. Und da wird gesagt, dass der Johannes das Angesicht des Herrn sieht. Oder die nächsten Verse auch. Er sieht den Alten mit den weißen Haaren, Augen wie Feuerflammen. Ein Schwert geht aus seinem Mund aus. Er sieht den Herrn. Und nachdem er den Herrn gesehen hat, kann er jeden Mist angucken, was dann nachher kommt. Der Antichrist, der falsche Prophet, Babylon und der ganze Plunder. Weißt du, aber er hat den Herrn gesehen. Aber wenn du den Herrn vorher nicht gesehen hast, wirst du dich bei jeder Laus dich erschrecken. Bei jeder Maus, bei jedem Knackse. Deshalb, Eingang ist der Anfang. Und Einzug ist erst der Anfang. Weißt du, wenn du den Tag beginnst mit Gott, dann beginnt die Arbeit, dann beginnt Gott zu arbeiten. Und dann jeden Tag neu. Und der Gesegnete fängt jeden Tag mit Gott wieder an. Weißt du, deshalb die Anfänge. Du hast kleine Anfänge, vielleicht eine Heilung. Und deshalb, die Heilung ist noch nicht deine Gesundheit, vergiss es. Da beginnt erst die Wiederherstellung. Da wird so viel im Körper repariert. Da wird es an die Wurzeln angegangen. Und da werden die Wurzeln behandelt zuerst einmal. Denn die Symptome, die meisten Leute behandeln nur die Symptome. Heutzutage in Krankenhäusern oder bei den Ärzten, da werden nur die Symptome behandelt. Deine Depression, aber du musst dich fragen, wo kommt die her? Verstehst du, dass du nicht schlucken kannst? Wo kommt das her? Dass du nicht hören kannst, wo kommt das her? Weißt du, und das meiste, liebe Leute, liegt im Mund. Verstehst du, was wir essen und was wir trinken und was wir riechen? Über die Nase. Im Mund passiert so vieles. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was Mundhygiene ist. Was Mundhygiene ist. Denkt drüber nach. Ich gebe euch Hausaufgaben. Es ist nicht nur Zähne putzen. Weißt du, was Mundhygiene wirklich ist? Die Bibel sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern was aus dem Mund Gottes kommt. Und was vom Mund rausgeht, das verunreinigt den Menschen. Und nicht, was zum Mund reingeht. Geistliche Mundhygiene nur dabei. Das erste Wort kann einen Streit verursachen und kann eine Beziehung aufbauen. Das erste Wort. Gebet ist nur der Anfang. Weißt du, wenn du anfängst zu beten, da kommst du von Hundertste ins Tausendste. Dann hast du so viel Gebetsstoff. Ich habe zeitlang als junger Christ, am Anfang habe ich nicht gewusst, als der Evangelist mir schrieb, du musst wenigstens am Tag 5 Minuten beten. Habe ich gedacht, ich schaffe nicht mal 1 Minute. Also was soll ich da so viel beten? Was soll ich überhaupt? Dann hat er angefangen, mir ein bisschen vorzulesen, für was ich beten sollte. Soll für meine Familie beten, soll für meine Arbeit beten, soll für meine Freunde beten, soll für die Gemeinde beten, soll für das beten. Und ich habe aufgeschrieben und ich soll die Leute auch nach Möglichkeit mit Namen nennen, damit Gott sie segnen kann. Denn der Gesegnete soll ein Segensträger sein und Segen verbreiten. Und du, aus diesen 5 Minuten sind bald Stunden geworden. Ich habe gedacht, wann soll ich arbeiten? Wann soll ich studieren, lernen, wenn ich nur jetzt für die Leute alle beten soll? Aber der Anfang muss irgendwo gemacht werden. Eine Lawine wird durch ein kleines Steinchen ausgelöst oder durch einen Ruf oder einen Schall oder was auch immer ist. Deshalb, der Anfang, die Entscheidung ist das Wichtigste. Herr, ich bin jetzt entschieden, hilf mir bitte. Und jetzt beginnt eine Lawine zu rollen. Viele können sich nicht entscheiden. Und du siehst, wie schwer manchmal eine Entscheidung ist. Den oder den, den oder den, den oder den, den oder den. Das oder das. Bekehrung ist nur der Anfang. Weißt du, du weißt gar nicht, auf was du dich einlässt, wenn du Ja zu Jesus sagst. Du streckst deine Hand, dann möchte Jesus aufnehmen und dann lässt du dich auf ein Abenteuer ein. Und er nimmt dann deinen Finger und dann geht's los. Die Taufe ist nur der Anfang. Die Geistestaufe ist nur der Anfang. Manche Leute denken, ich habe Geistestaufe, Halleluja. Ach, vergiss das. Oh, da kommt Auslegung, da reicht nicht nur in Zungen ein bisschen zu singen oder in Zungen zu beten oder Offenbarungen zu haben. Nein, da gibt es so viele Gaben. Die Fülle, die Zungensprache ist das Kleinste unter fernen Liefen. Nur als Beispiel. Handauflegung ist nur der Anfang. Da wird etwas ins Rollen gebracht. Die Auferstehung Jesu war nur der Anfang. Verstehst du? Unser Werdegang und unsere Entwicklung wird bestimmt von dem, was jetzt innen drin passiert. Der Gesegnete ist gesegnet. Und jetzt, ja, wie geht's jetzt mal weiter? Weißt du, Gott hat zu Abraham geredet und er ist nicht gleich in Ur und Chaldäa gesegnet worden. Er ist gesegnet worden, nachdem er gehorsam war. Hören und tun. Darum brauchen wir immer wieder neue Anfänge. Und deshalb, ich predige immer wieder und ich sage, es reicht nicht aus, einmal bekehrt. Ich muss mich jeden Tag neu für Jesus entscheiden. Jeden Tag, ja, Herr. Yes, Lord. Es ist jeden Tag, muss ich ihm meine Hand wieder geben und sagen, Heiland, heute wollen wir wieder miteinander gehen. Jeden Tag neu. Weißt du, jeden Tag muss ich seine Stimme hören. Jeden Tag brauche ich ein Wort vom Herrn, eine Losung. Jeden Tag ein gnädiges Wort vom Herrn, ein gutes Wort. Wenn du einmal was kannst, und das ist so, wenn du einmal geschmeckt hast, wie gut und freundlich der Herr ist, und wenn du einmal weißt, wie das funktioniert, dann weißt du es und dann willst du immer mehr haben und vertiefst dich immer mehr. Also deshalb, wenn du einmal was kannst und wenn du einmal gesegnet worden bist, dann sagst, ich weiß, was das wahre Leben ist. Und das will ich haben und das will ich nicht haben. Mein Schwager, der ist von zu Hause mit 17 Jahren durchgebrannt, dann auf See gegangen und dann eine Frau von Mainz, vom Karneval, frisch geheiratet. Lieber Schatz, mein Herz ist kein Ankerplatz und die gleich mitgenommen. Hat große Probleme gehabt. Weißt du, und viele Jahre sind vergangen, aber er hat gesagt, das, was ich als Kind gehört und gelernt habe, was ich begriffen habe, was mir groß geworden ist, immer wieder bin ich an Gott erinnert worden. Ich konnte laufen in Venezuela und dann in Saudi-Arabien und überall, wo er war. Immer wieder bin ich an Gott erinnert und immer wieder war irgendetwas da, was mich blockiert hat. Gib den Kindern das Evangelium weiter, verstehst du, wenn die das begreifen, wenn ein junger Mensch erfüllt wird mit dem Heiligen Geist und wenn er durchbrennt und fortgeht, er wird Gott nicht weglaufen, er ist harponiert. Er ist harponiert. Und dann irgendwann, als dann seine Frau seinen schönen weißen BMW auf der Straße versteigert hat, ein Schild hingestellt, zum meistbietenden verkaufe ich und wollte den Alkohol umsetzen. Dann sagte er, jetzt reicht's. Und dann hat er gesagt, Frau, ich kenne jetzt dieses liederliche Leben und jetzt gehe ich da, wo ich mit 17 Jahren weggegangen bin, da will ich zum Heiland. Und eines Tages, ich mache in Aalen eine Evangelisation, wer sitzt? Mein Schwager mit seinen beiden Buben. Und ich habe gedacht, das gibt's nicht. Und dann sagen sie, wir wollen uns bekehren. Und, verstehst du, so einfach geht es. Aber Jahre vergehen manchmal, Jahrzehnte vergehen. Jahrzehnte vergehen. Gib nicht auf. Weißt du, was innen drin ist, kannst du nicht mehr verlieren. Du wirst immer dich erinnern, das schmeckt so und so. Und du hast geschmeckt die Güte des Herrn. Der Wiedergeborene hat geschmeckt, was Sündenvergebung ist, was Friede mit Gott ist. Der bekehrt hat mal geschmeckt, was es ist, vom Heiligen Geist geführt und geleitet zu werden, von Gott inspiriert zu sein. Der kann Gott nicht weglaufen. Kannst losschicken, der kommt zurück mit der verlorene Sohn auf alle vier gekrochen. In aller Liebe. So, wenn du einmal etwas kannst, etwas weißt, etwas begriffen hast, etwas verstanden hast, das kann dir niemand mehr nehmen. Der Anschluss ist wichtig, der Start ist wichtig und den brauchst du in deinem Leben. Und wenn der da ist, viele Menschen sind in einer Umgebung aufgewachsen, gottlos, heidnisch, die haben nie was von der Bibel gehört, nie was von Kindergottesdienst gehört oder sonst was, die sind wie die Wilden aufgewachsen. Aber wenn du das irgendwo erfährst und hörst und so weiter, dann bekommst du eine Sehnsucht und viele Heiden, ich sage Heiden in Deutschland, die so als Atheisten aufgewachsen sind, da fragen sich, warum ist die Kirche da? Warum ist die Kapelle da? Warum sind die Kreuze da? Warum feiern die Christen Weihnachten? Und ich sage euch eines, in vielen Kirchen wird nicht gepredigt und in vielen Kirchen kommen die Leute nicht mehr, aber im Kaufhaus kommen sie. Oh, du Fröhliche! Verstehst du, da singen die Engel, da predigen die Engel weiter das Evangelium. O du Fröhliche, und dann stille Nacht, alles schläft, einer wacht, und das ist Christus, wacht und möchte Menschen erreichen. Also, Gott erreicht die Leute auf seine Art und Weise. Wir müssen nicht dafür sorgen. Und spätestens, wenn dann der Tod an die Tür klopft, dann fragen sie, was war das alles? Also, wenn es einen Dammbruch gibt irgendwo, dann kannst du diese Flut nicht mehr aufhalten. Da musst du alles tun, alle Sandsäcke nehmen, die da sind. Wenn der Segen irgendwo mal durchbricht, kannst du nicht mehr halten. Dann wirst du alles haben, was der liebe Gott hat. Wenn der Baum einmal gepflanzt ist, dann wird er früher oder später irgendwann Frucht tragen. Ich will nur ein paar Beispiele nehmen. Wenn das Baby einmal da ist, dann wächst das Baby. Und wenn du nicht fütterst, schreit es. Und dann wirst du füttern, weil es dir auf die Nerven geht. wenn du einmal wiedergeboren bist. Weißt du, dann geht es mit dir weiter. Und deshalb, so wichtig ist die Wiedergeburt, dass wir die erleben, dass du die erlebst, dass du nicht nur im Fleisch nachgeboren bist, Körper, sondern auch, dass dein Geist wieder von Gott erneuert wurde. Dann hast du Appetit, dann kannst du nicht genug lernen aus dem Wort Gottes, dann willst du immer mehr hören aus der Bibel. Weißt du, wenn Gott etwas mal in Gang gebracht hat, da ist eine Lawine ausgelöst worden. Weißt du, und das erste Baby, weißt du, das schreit und dann weißt du, jetzt lebt es. Und das ist das Zeichen, ein Christ, der betet, der schreit, der betet zu Gott. Oh Gott, dieser Saul von Tarsus, was hat er in Damaskus gemacht? Siehe, er betet, sagt der Heilige Geist zu Ananias. Hab keine Sorge, der beißt nicht, der betet. Ist nicht gefährlich. Weißt du, und das ist das erste Zeichen der Wiedergeburt, dass du anfängst zu beten, zu stammeln. Und du hast auch nicht gleich, als du zur Welt kamst, gleich die perfekte deutsche Sprache gelernt. Verstehst du, du musstest sehr stottern und gacksen und schreien. Und über das Schreien hast du sprechen gelernt. Rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Das sind so die ersten Anfänge, die der Gesegnete macht. Da kommt die Not und die Nöte sind, so viele Nöte sind im Weg des Glaubenden. Und da passieren dann Zeichen. Und dann merkst du, ich lebe ja. Gott liebt mich. Gott hört mein Gebet. Zwar nicht alle, aber ein paar Gebete hat er schon erhört. Und es reicht. Eine Gebetserhörung reicht dir schon aus, um zu wissen, Gott hört mein Gebet. So. Und deshalb, Apostelgeschichte 9, Vers 11 bis 12. Da heißt es, und der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh auf die Straße, die gerade heißt, und frag in das Haus des Juden nach einem Namen mit Simon von Tarsus, denn siehe, er betet. Er hat eine Erscheinung gehabt, einen Mann gesehen mit Namen Ananias, und der soll zu ihm reinkommen und ihm die Hand auflegen und dass er wieder sehend wird. Der hat alles gesehen schon, bevor der Ananias kam. Der hat es gesehen. Du siehst also, wie der Gesegnete begnadigt wird. Der sieht alles in der vorlaufenden Gnade. Also schon im Vorspann, da kommt einer, auch wenn ich jetzt blind bin und sitze und nichts tun kann, aber da kommt dieser Ananias, der kommt und wird mir die Hände auflegen. Siehe, er betet. Er hat eine Erscheinung gehabt. Er hat genau gesehen, obwohl er blind war, wer kommt, wie er heißt und was er bringt. Und was er tut. Saul von Tarsus war ein Auserwählter Gottes, ein auserwähltes Werkzeug Gottes. Das war Saul von Tarsus, ein Gesegneter. Und ich will zeigen, wie der Herr arbeitet. Weißt du, der Herr arbeitet, der lässt ihn fast zu Tode laufen. Verstehst du, zerstört die christliche Gemeinde, verfolgt die Christen in Jerusalem, macht so viel Schaden, wütet wie ein Wüterich. Und dann irgendwo auf der Straße von Damaskus sagt er, stopp, bis hierher. Und hier sollen sich deine Wellen legen. Bis hierher. Weil er ein Begnadigter, ein Gesegneter war. Gott holt seine Leute selber zurück. Du musst die Leute nicht zu ihm bringen. Weißt du, niemand kommt zum Vater, sagt Jesus, es sei denn, dass der Sohn ihn ziehe. Und umgekehrt, es sei denn, dass der Vater ihn ziehe. Also wir müssen von Gott gezogen werden. Wir können nur für Menschen beten und sagen, Herr, du siehst, ich liebe die Menschen, er rettet die Menschen, segnet die Menschen. Aber der Gesegnete wird selbst von Gott abgeholt. Und zwar, wenn er weit, weit, weit draußen ist. Und dieser Saul von Tarsus, obwohl er keinen großen Segen gemacht hat, er war mehr einer, der Fluch gebracht hat über die Christenheit. Und trotzdem sagt, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und wenn er dann weiter seine Predigten hält und seine Briefe schreibt, er war schon im Mutterleib von Gott vorbereitet. Und was kann ein Mensch im Mutterleib an Glauben produzieren? Der kann nicht glauben, der kann nicht singen. Verstehst du, der kann nicht viel. Apostelgeschichte 22, Vers 11. Und da sagt Paulus, als ich aber geblendet von der Klarheit dieses Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich an die Hand geleitet von denen, die bei mir waren, und ich kam nach Damaskus. Und da war ein gottesfürchtiger Mann, der sich an das Gesetz hielt, mit Namen Ananias. Einen guten Ruf hat er gehabt bei allen Juden, die dort wohnten. Und der kam zu mir, trat vor mir hin und sprach zu mir, Saul, lieber Bruder, sei sehend. Und zur selben Stunde konnte ich wieder sehen. Dann lese ich weiter. Und er sprach zu mir, der Gott, unser Väter, hat dich erwählt, dass du seinen Willen erkennest und sollst den Gerechten sehen und die Stimme aus seinem Munde hören. Denn du wirst vor ihm, ihn vor allen Menschen predigen und die werden alle von dir oder von, durch dich durch, von ihm hören. Und nun, was zögerst dich, zögerst du, steh auf, rufe den Namen des Herrn an und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Im Mutterleib, weißt du, da kannst du gar nichts tun. Aber da wirst du schon von Gott bearbeitet, erwählt und schon angetippt, den will ich haben. Und ich sage euch eines, ob du das glaubst oder nicht, du sagst ja, und was ist mit mir? Der Gesegnete ist von Anfang an gesegnet. Eigentlich, du bist auch von Mutterleib erwählt. Verstehst du, du hast auch nicht gewollt oder gesucht oder gefragt. Doch der Segen allein reicht nicht aus. Du bist schon im Mutterleib erwählt, von Mutterleib berufen, aber jetzt musst du deine Berufung festmachen. Der Mensch muss auch seinen Beitrag leisten, nicht nur der liebe Gott. Der Mensch macht den Segen Gottes erst wirklich. Er ist im Mutterleib gesegnet, im Mutterleib, da kann er gar nichts tun. Und die Mutter ist gesegnet, der Mutterschoß ist gesegnet und das ist der Wille Gottes, dass Menschen auf diese Art und Weise geboren werden, nicht aus irgendwelchen Gläsern rauskommen, so nur nebenbei oder geklont werden, aber das ist Gottes Weg auf diese Art und Weise. Und der Mensch muss den Segen Gottes verwirklichen, sichtbar machen und umsetzen. Das ist dann später. Das kommt jetzt. Zuerst sträubt sich der Mensch. Guck mal, ich finde es ganz toll. Johannes der Täufer wurde im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und er hüpfte. Halleluja! Jesus! Und nicht nur das, sondern der Vater Zacharias, als er noch gar nicht gezeugt war, hat er sogar den Namen bekommen für den Buben. Du siehst, wir werden in der vorlaufenden Gnade vorbereitet für den Segen. Und alles Große passiert im Mutterleib, Psalm 139. Im Mutterleib wirst du geprägt. Die Juden sagen, im Mutterleib wirst du von Engeln belehrt. Morgen werde ich sprechen, hier im natürlichen Leben wirst du im Schlaf belehrt. Im Mutterleib wirst du von Engeln belehrt. Und dann sagen die Juden, wenn du dann zur Welt kommst, hast du alles vergessen. Weil so erschrocken bist, alles so kalt ist, alles so hart ist, so brutal ist und so weiter. Und dort war alles im Mutterleib, war das alles so bequem und angenehm. Alles vergessen. Und jetzt muss der Mensch wieder alles neu lernen. Und deshalb schlafen. Und hören auf die Stimme Gottes. So, deine Entstehung ist im Mutterleib passiert. Gott gibt dir sein uneingeschränktes Ja. Und das zu jedem Menschen, du bist gewollt. Ich liebe dich. Für dich habe ich meinen Sohn geopfert, für dich habe ich meinen Geist gespendet. Dein Leben später musst du Gott auch ein uneingeschränktes Ja geben. Ja, Herr. Und das musst du jeden Tag neu entscheiden. Und dann schreibt Paulus hier, Galater 1, Vers 15, das aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert hat. Von Mutterleib ausgesondert. Es gefiel Gott, den Saulus auszusondern, ihm gnädig zu sein, ihn zu berufen. Es gefiel Gott. Und es gefiel Gott, dich und mich auszuwählen. Halleluja. Praise Gott. Wir sind alle von Mutterleib ausgesondert. Aber die Frage ist, machen wir unsere Berufung wahr? Geben wir Gott unser uneingeschränktes Ja? Und Gott hat mit jedem Einzelnen was Besonderes vor. Im Thomas-Evangelium, ist ein apokryphisches Evangelium, da heißt es, viele werden im Mutterleib beschnitten. Nur nebenbei, was es auch immer bedeutet. Im Mutterleib werden viele beschnitten. Ein Unding. Geht nicht. Aber das ist eine andere Stelle, denn dann lesen wir in der Bibel später, manche werden im Mutterleib abtrümmig oder zur Abtrümmigkeit gezwungen. Und da lesen wir Psalm 58, Vers 4, das ist, was drauf der Thomas, im Thomas-Evangelium bezogen wird. Die Gottlosen sind abtrümmig von Mutterschoß an. Die Lügner gehen irre vom Mutterleib an. Warum? Weil sie keine Unterweisung haben, weil sie keine Liebe haben, weil sie ausgesetzt sind, weil sie ungewollt sind, weil sie abgelehnt werden, weil niemand hat ihnen vom Heiland erzählt. Es gibt ein schönes Lied, sterbend ein Zigeunerjunge, dem hat noch niemand was vom Heiland erzählt. Da wird dann in diesem Lied besungen, der Zigeunerjunge stirbt irgendwo und niemand hat ihm was vom Heiland erzählt. Und so viele Menschen sterben, ohne von Jesus gehört zu haben. Sie sind im Mutterleib schon beschnitten. Mutter, die raucht, nimmt Drogen und vieles andere mehr. Doch der Gesegnete bleibt gesegnet. Auch dieses ungewollte Kind ist von Gott gewollt. Preis dem Herrn. Dieses Kind, das man abtreiben wollte, ist von Gott gewollt. Und die Frage ist, was mit den abgetriebenen Kindern? Weißt du, wir haben bald Muttertag. Eigentlich müssen wir predigen Mutterbußtag. in unserer Gesellschaft heutzutage. Da sind so viele Kinder abgetrieben, aber Gott hat auch für die einen Plan. Weißt du, das sind die Kinder, die im Himmel schon die Mütter erwarten, die sind schon drüben. Und ich habe irgendwo eine Vision gehabt oder gesehen, ich habe bete für eine Mutter, die abgetrieben hat und will Frieden mit Gott machen und nimmt so ein Plastikbaby, so ein Embryo, einfach in der Hand und sagt, ich möchte mein Kind Gott weihen. Und plötzlich sehe ich, dass das Kind oben in der Herrlichkeit auf die Mutter wartet und sagt, Mutti, ich warte auf dich, ich vergebe dir, ich trage dir nicht nach, du konntest wahrscheinlich nicht anders. Oder das war so und so und so weiter, warum du das getan hast, ich habe dir vergeben. Denn Jesus sagt, lasset die Kindlein zu mir kommen, auch die Ungeborenen, denn solches ist das Reich Gottes. Das ist nicht eine Schleimsuppe oder Zellknollen, nein, das ist vollkommenes Leben, ab den ersten paar Tagen. So. Aber was soll, manche sind im Mutterleib beschnitten, hat der Thomas geschrieben, oder im Thomas-Evangelium, sind geschädigt. Aber Jesus nimmt sie alle an, preis Gott. Der Gesegnete bleibt gesegnet und Gott hat mit vielen Leuten einen Plan. Und stellen wir vor, wenn diese alle geboren wären, was für Genies wären zur Welt gekommen. Denn die meisten Genies sind alles fünfte Kind, sechste Kind, zehnte Kind, elfte Kind. Verstehst du? Guck mal, Siemens und viele andere mehr, die etwas gebracht haben und was geleistet haben in unserer Technik. Das sind alles Kinder, die eigentlich gar nicht geboren werden sollten. Oder Beethoven. Weißt du, der Beethoven hätte gar nicht geboren werden sollen. War das zwölfte Kind. Nur als Beispiel. Gott weiß die Pläne. Und Gott weiß, was der einzelne Mensch für eine Bestimmung hat. Den einen lässt er kommen, trotz dass der Vater Syphilis hat und dass all diese Krankheiten da sind und dass man das gar nicht, das Kind nicht haben will. Gott hat einen Plan. David war das achte Kind. Verstehst du? Hätte auch gar nicht mehr sein sollen. Vielleicht. Aber Gott hatte gewollt. Und Gott wollte ihn sogar zum König machen. Und niemand konnte verhindern, dass er König wird. Auch nicht seine Brüder. Auch nicht der Vater. Auch nicht die Moral und die Einstellung. Nur der Erstgeborene wird bei uns gesegnet. Nein, Gott macht manchmal anders. Alles Große geschieht im Verborgenen. Viele sind durch moderne Erziehungsgurus versaut und verdorben, im Mutterleib schon beschnitten und verstümmelt, was auch immer. Doch ich lasse mich nicht stören, der Gesegnete bleibt gesegnet. Weißt du, Gott hat uns gewollt, Gott hat mich gewollt und ich bin Gott dankbar, dass ich da bin. Und ich lasse mich nicht mein Existenzrecht absprechen, wenn die Birke da sein darf, die Eiche da sein darf, die Tanne da sein darf, darf ich auch da sein. Ich habe genauso eine Existenzberechtigung wie die Bäumchen hier im Park. Und Gott hat von mir ein Bild, eine Idee. Und das erst durch die Wiedergeburt wird dieses Bild wieder zum Tragen gebracht. Die Verletzungen, die in deinem, meinem Leben geschehen sind, diese Verletzungen werden geheilt. Und durch die Wiedergeburt bist du eine neue Schöpfung. Dein Fleisch wird ganz neu erstattet. Wie das Fleisch eines Knaben. Vielleicht musst du dich siebenmal taufen, wie der Naemann. Verstehst du? Aber beim siebten Mal kommst du ganz frisch raus. Gott hat den Schaden gut gemacht, den deine Verzieher angerichtet haben, beschnitten im Mutterleib oder wo auch immer. Geh zum Heiland in die Schule, sei gehorsam und tu, was er sagt. Und dann wird der Segen wieder zum Tragen kommen. Weißt du, so wird auch dieses unbändige Element, das in dir drinsteckt, weißt, voller Wut, voller Rebellion, voller Zorn, voller Ärger, voller Stress. Wir fragen uns manchmal, warum sind das Problemkinder? Weil die wissen, meine Berufung ist nicht das, was meine Eltern von mir wollten. Ich habe ganz was anderes vor. So, durch Jesus bekommst du, der Plan A hat nicht funktioniert, aber durch die Wiedergeburt und durch den Heiligen Geist und durch Jesus bekommst du Plan B. Verstehst du? Und das ist das Schöne. Einen neuen Segensplan. Da wird ein neuer Segensplan erstellt für dein Leben. Das Alte war versaut, vermurkst. So wie beim Abraham. Gott hat wieder was ganz Neues. Die ganze Gesellschaft hat sich fehlentwickelt. Ur in Chaldea, in Babylon, da unten, in diesem Götzenhaufen. Plötzlich spricht Gott zum Abraham und sagt, Abraham, tu. Sie aus in Chaldea. 1. Mose 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vatershause in ein Land, das ich dir zeigen will. Das ist eine Botschaft. Geh aus deinem Vaterland, geh aus deiner Verwandtschaft, geh aus deinem Vaterhaus, geh raus in ein Land, das er dir zeigen will. Gott fängt uns zu führen. Gott, bitte dich, verlass dein Stammgebiet. Ich will was Neues mit dir anfangen. Jetzt, Plan B. Und hier werden ganz neu die Weichen wiedergestellt, durch die Wiedergeburt. oder nach der Wiedergeburt bekommt dein Leben wieder eine neue Ausrichtung. Du verlässt das ungesegnete Land, den ganzen Götzentempeln und die ganze Götzenumgebung, das ungesegnete Leben, und du wirst jetzt von Gott rausgeführt, Stück für Stück, und du hast eine neue Chance, Plan B. Plan B, von Gott aus gesehen, mit der Wiedergeburt. Deine Eltern haben versagt, sie haben dich nicht gesegnet, sie waren nicht so nett und so lieb wie die Mütter bei Jesus, die ihre Kinder dem Heiland sagten: Heiland, leg du deine Hand und segne es. Sie waren nicht so nett. Sie haben dich nicht zum Heiland gebracht. Sie haben dich nicht in die Gemeinde gebracht und dich segnen lassen, was auch immer. So, aber jetzt hast du Plan B, jetzt kannst du kommen. Und weißt du, sie haben dich nicht zum Heiland geführt. Sie haben dir nicht gesagt, wie du deine Verletzungen loswirst und geheilt wirst. Sie haben dich zum Psychiater geschickt oder dich voll mit Medikamenten vollgepumpt. Sie haben dir keine Gottesfurcht beigebracht. Sie haben dir nur Gottlosigkeit gelehrt. Aber jetzt hast du die Chance, Plan B. Jetzt kannst du Wort Gottes selber lesen, selber studieren. Du kannst dich abnabeln. Deshalb, was wir in Ur in Chaldea haben, ist eine Abnabelung, eine typische Abnabelung. Nable dich ab von deinem Stammgebiet, von deinem Vaterhaus, von deiner Freundschaft, von deiner Gesellschaft, wo du auch immer herkommst. Nable dich ab. Deine Kindheit, all die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben, die will Gott erstatten, wieder erstatten. In Joel Kapitel 2, Vers 25. Und da heißt es, die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben, die will ich dir alle wieder erstatten. Und stell dir mal vor, du kommst mit 50 Jahren zum Glauben an Jesus Christus. Ja, diese Jahre werden erstattet. 50 Jahre wird Gott dir erstatten. Und wir haben in der Bibel das Jubeljahr, das Halljahr. Und weißt du, das Halljahr ist von Gott ganz bewusst eingeplant, so für die Leute, die alles verplempert haben, alles verspielt haben, alles verludert haben, alles verloren haben, so die das ganze Erbe ja, sich verpfändet haben. Und nach 50 Jahren wirst du wieder in dein Erbe zurück eingesetzt. Deshalb, das ist das Halljahr, das Jubeljahr. Und deshalb war Gott auch für dein Leben ein Jubeljahr. Praise Gott, du kannst von vorne anfangen. Und ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß und die Raupen gefressen haben. Aber ein großes Heer, das ich unter euch schickte. Weißt du, ich will wieder erstatten. Der Wiedergeborene fängt von vorne an, Mensch zu sein. Deshalb ist die große Frage beim Nikodemus gewesen, ja, muss ich wieder im Mutterleib gehen und wieder von neuem so geboren werden? Nein, wiedergeboren aus Geist und Wasser, was auch immer heißt. Der fängt von vorne an, wird wieder Mensch, wird wieder, entwickelt seine Mündigkeit, fängt selber an zu denken, fängt an, Gott nach Gott zu fragen, selbst nach Gott zu fragen, braucht keinen Vorbeter und keinen Vorsänger. Abraham wurde ein Segensträger, ein Gesegneter, und er sollte den Menschen ein Segen sein. Und jetzt bist du nicht mehr ein Problemmensch, und viele Menschen, die Gott nicht kennen und die rebellieren und ja, Probleme machen, die könnten Segensträger sein. Die könnten Segensträger sein. Aber was ist? Die hat man nicht in die richtige Richtung geleitet. Und jetzt fängst du durch die Gnade Gottes wieder so in die Spur zu laufen. Und solange Leute wie Lot sich an Abraham hielten, waren sie auch gesegnet. Halte dich an Gesegnete und du wirst gesegnet werden. Das ist das Wort Gottes. Halte dich an Menschen, die im Segen stehen, nicht die christlich sind, die nur religiös sind und nicht Leute, die so scheinheilig und pharisäisch sind. Nein, Leute, die gesegnet sind. Der Gesegnete bleibt immer gesegnet. Ich will noch ein paar heilige Kühe schlachten heute Abend. Ich brauche Rindfleisch. Nein, ich sage das ganz bewusst hier. Weißt du, manche Leute denken, der Gesegnete macht keine Fehler mehr. Verstehst du? Der Gesalbte macht keine Fehler mehr. Ich will dir was sagen. Lies 1. Mose 12, Vers 10 und die folgenden Verse. Und es kam eine große Hungersnot im Land. Im Land, wo der ist schon im gelobten Land. Der ist schon im Segensland. Kam eine große Hungersnot im Land und da zog Abraham hinab nach Ägypten. Dass er sich dort als Fremdling aufhielte. Denn die Not war so groß im Lande. Auch Gesegnete machen Nöte durch. Und Abraham war wirklich gesegnet. Und er muss eine große Not durchgemacht haben. Die Not war sehr groß, dass sogar die Bibel das sagt. Weißt du, aber er kommt nicht um. Der findet einen Ausweg. Aber das ist nicht das Problem. Gott hat die Hungersnot kommen lassen, um ihn zu testen. Und jetzt beginnt der große Test. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu seiner Frau Sarai: Sieh, ich weiß, dass du sehr schön bist, Sarai. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie so sagen, das ist seine Frau. Nein, so werden sie sagen, das ist seine Frau und werden mich umbringen und dich am Leben lassen. Ja, das ist seine Frau. So sage, du seist meine Schwester, auf dass mir wohlgehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. Du siehst, wie egoistisch dieser Abraham ist. Wie christlich, wie fromm der ist. Weißt du, Gesalbte, Gesegnete machen Fehler. Und der leitet die Sarah an zum Lügen. Und befiehlt, du sollst lügen, du sollst sagen, du bist meine Schwester. Abraham ist ein Egoist und opfert seine Frau. Hier, sag, du bist meine Schwester. Als er nun nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharao sahen und priesen sie vor ihm. Ach, das ist eine wunderbare, ganz tolle, geile Frau. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselin und Kamele. Der wurde beschenkt. Obwohl er gelogen hat, obwohl er gesündigt hat. Da sagst du, lieber Gott, was machst denn du da? Ist das noch fair? Weißt du, das gleiche Problem hat sein Sohn Isaac auch noch. Ist auch noch nicht ausgebügelt gewesen. So. Und er wurde reich beschenkt. Und dann lese ich weiter. 1. Mose 26. Und wenn die Leute am Ort fragten nach seiner Frau, da sprach er, sie ist meine Schwester. Denn das ist auch der Isaac hier. Und er fürchte sich sehr. Sie ist nicht meine Frau, sie ist meine Schwester. Er dachte nämlich, sie könnten mich töten um Rebekkas Willen, denn sie war es von schöner Gestalt. Und der Abimelech rief dann den Isaac und sprach, siehe, es ist doch deine Frau. Wie hast du denn gesagt, sie ist meine Schwester? Und Isaac antwortete ihm, ich dachte, ich würde vielleicht sterben müssen um ihretwillen. So auch die Gesegnete haben Angst zum Sterben. Verstehst du? Haben Lebensangst. Verstehst du? Du denkst, der Gesegnete ist perfekt, hat keine Probleme. Halleluja, Lob und Dank. Nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Und Gott streitet sowohl für Abraham wie für Isaac. Für den Gesegneten wird Gott kämpfen. Da musst du dich nicht verteidigen. Du musst nur sagen, ja, das ist so, ich habe Angst gehabt. Ich habe mich gefürchtet. Du musst nur zu der Wahrheit stehen. Du musst ehrlich sein. Und Gott lässt dem Ehrlichen gelingen. Ich lese weiter von Abraham, 1. Mose 12, Vers 17. Aber der Herr plagte Abraham und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrahams Frau, willen. Das verstehst du? Gott streitet. Der Gesegnete wird von Gott verteidigt. Für den Gesegneten ist Gott sein Schild und sein Schirm. Und da rief Pharao den Abraham zu sich und sprach, warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass es deine Frau ist? Und warum sprachst du denn nicht? Weißt du, der Gesegnete wird sogar öffentlich blamiert. Warum hast du mir das nicht gesagt? Das gehört auch zum Gesegnetsein und Gesalbtsein und Kind Gottes sein, dass du blamiert wirst. Warum hast du mir das nicht gesagt? Warum hast du mich reingelegt? So dass ich sie zu Frau nahm und in mein Harem sie getan habe. Und nun siehe, du hast deine Frau, nimm sie und zieh hin. Und Pharao bestellte Leute um seinetwillen, die sie ihn geleiteten, und seine Frau und alles, was er hatte. Du siehst, hier lehrt Gott etwas. Dass gesalbte, gesegnete Menschen auch Fehler machen, aber dass Gott diese Fehler ausbügelt. Gott bügelt diese Fehler aus. Gott selbst. Er kämpft. Und der Pharao muss dann tun und lassen, was Gott ihm es will. Und Gott streitet hier für seinen Gesegneten, verschafft ihm selbst Recht, gibt ihm selbst seine Frau zurück, obwohl er selbst die Situation verschuldet hat, der gute Mann. Beides, Isaac und Abraham. Seine Gesegneten lässt Gott nicht antasten. Siehst du, so arbeitet Gott. Er kämpft für sie. Gott lässt sie nicht fallen, auch wenn sie selbst sich fallen lassen und sich selbst aufgeben. Gott bringt sie wieder zurecht im richtigen Augenblick. Wenn die eine Lektion gelernt haben. Weißt du, hier hat Abraham was gelernt und hier hat Isaac was gelernt. Gesegnete Menschen haben Anfechtungen. Er bleibt aber trotzdem gesegnet. Die haben Anfechtungen, zwar ganz massive, aber diese Anfechtungen sind zu der Zubereitung nötig. Zur Festigung des Glaubens. Gott führt uns in gesegnete Beziehungen hinein, wenn Familie gegründet wird, was auch immer ist. Und Gott führt uns aus ungesegneten Beziehungen heraus wieder. Auch das gehört dazu. In gesegnete Beziehungen hinein, wie eine Gemeinde, lebendige geistliche Gemeinde. Aber Er führt uns auch aus ungesegneten Beziehungen heraus, wie ja, Säuferclub oder welche Clubs auch immer, wo Spötter sitzen und Gottlose sitzen. Gott löst uns raus, verstehst du? Er plagt den Pharao mit Beulen und den anderen. Verstehst du, dass der gar nicht mehr anders kann? Er löst sie raus und wir müssen da nicht was tun. Und wenn wir was tun, wir machen nur Fehler. Geschwister, der Gesehene muss sich selbst nicht verteidigen. Gott ist mein Rechtsanwalt. Gott ist derjenige, der für mich streitet. Ein Gesegneter wird man durch Glauben, durch Hören und durch Gehorchen wie Abraham. Und Gott selbst kümmert sich um diesen lieben Freund. 1. Mose 15, Vers 1. Gott zu Abraham geredet und er soll ein Segensträger sein. Gott hat zu dir geredet und nicht nur einmal, schon x-mal. So, und Gott sagt zu uns, jetzt wird es langsam Zeit, jetzt musst du aufbrechen. Und der Gesegnete muss immer wieder neu aufbrechen. Und dann sagt er hier, hab keine Angst, Abraham, ich selbst beschütze dich, ich werde dich reich belohnen, ich werde mit dir mitgehen, ich werde für dich da sein. Gott sorgt, dass er all das bekommt, was er braucht, um ein Segen zu sein. Und er soll dein Vater vieler Völker sein. Und mittendrin bekommt er diesen Segen und hat noch nicht einmal einen einzigen Sohn. Wie soll er Vater vieler Kinder sein? Undenkbar. Der Gesegnete lebt ein Leben, das undenkbar ist. Du sagst, wie soll das gehen? Wie mag das geschehen? Maria, wie soll das geschehen? Ich kenne doch keinen Mann. Bin doch eine Jungfrau. Wie soll das passieren? Meine Frau ist ein Harem. Verstehst du? Wie soll das passieren? Der Pharao hat ihn weggenommen und ich habe nicht einmal einen Sohn. Abraham muss lernen, Gott die Dinge zu überlassen und Gott ein Heim zu stellen und Gott für ihn arbeiten zu lassen. Und Abraham entgegnet, ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Ich habe keinen Sohn und ohne einen Nachkommen sind alle deine Geschenke für mich wertlos. Ein Diener meines Hauses, dieser Eliezer von Damaskus, wird mein Haus beerben. Nein, erwiderte der Herr, nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Und er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte, schau die Sterne, schau den Sandkörner an. Und genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Und Abraham nahm dieses Versprechen ernst und er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn so, dass er bei Gott Anerkennung fand. Aber du weißt, da ist noch was passiert mit der Hagar. Verstehst du, er dachte, er muss Gott nachhelfen. Auch Gesalbte und Gesegnete denken, sie müssen dem lieben Gott was nachhelfen. Und ich sage, Leute, es ist Blödsinn, dem lieben Gott nachzuhelfen. Er ist stark genug. Er kann selbst was tun, wenn er was tun will. Und wir müssen lernen, auf seine Zeit zu warten. Und wir wissen, die ganzen Probleme, was wir heute haben, die Araber und die Israelis oder die Juden, das ist alles nur das Problem, was auf dieses Techtelmechtel zurückgeht. Nur auf dieses Techtelmechtel zurückgeht. Juden und die Israelis, weil Abraham nicht warten konnte. Und das müssen jetzt Generationen danach noch ausbaden. Deshalb warte auf die Stunde Gottes, auch wenn es zu lange dauert. Meistens dauert uns beim Segen Gottes zu lange. Also wächst das nicht? Geht das nicht auf? Wann trägt es Frucht? Verstehst du, du hast was gepflanzt und du willst gleich schon Tomaten ernten. Segen ist einfach nur die Anerkennung Gottes. Und wer das einmal hat, die Anerkennung Gottes, der ist ein gemachter Mann. Diesen Stempel, das Siegel Gottes, sei ein Gesegneter. Und in der Bibel wissen wir, da sind die Versiegelten des Herrn, was es auch immer ist, heilig, heilig, heilig. Und die Gläubigen tragen das Siegel. Werden wir nicht das Siegel des Herrn tragen, werden wir eines Tages das Siegel des Antichristen tragen, das Mahlzeichen, was es auch immer ist. So, wer die Anerkennung Gottes hat, der ist bei Gott bekannt, hat die Zustimmung Gottes für sein Leben, Gott ist mit ihm einverstanden, hat Gottes Achtung, ein Gesegneter kommt. Ein Gesalbter kommt. Und das hat man sofort gespürt, als er David reinkam im Haus von Isai bei der Königssalbung. Das ist er. Da musste ich groß erklären, das ist jetzt ein Gesegneter. Der Gesegnete entpuppt sich, entfaltet sich als Gesegneter. Der benimmt sich wie ein Gesegneter. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Weißt du, wenn Gott einen gesegnet hat, der bleibt gesegnet. Der Gesegnete ist nämlich im Himmel registriert. Nicht hier auf Erden. Dort ist sein Name im Buch des Lebens eingetragen. Dort ist er bei Gott bekannt. Deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, dass wir gesegnet sind. Wir sind nicht hier gesegnet, sondern wir sind drüben gesegnet. Dort werden die Bücher geführt und die Namen registriert. Vom Himmel her bekennt sie Gott Vater zu Jesus bei der Taufe, Matthäus 3, Vers 16. Als Jesus getauft wurde, stieg er so alsbald aus dem Wasser heraus und siehe, da tat sich der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren über ihm und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, siehe, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hier ist die perfekte Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Vater spricht im Himmel, die Taube, der Heilige Geist setzt sich auf Jesus oder fährt herab auf ihn und Jesus steht im Wasser als das Lamm Gottes. Das ist die perfekte Trinität. Wenn Leute kommen, ich glaube nicht an Dreieinigkeit, ich glaube an diese Dreieinigkeit. Denn hier wird es manifestiert, Gott offenbart sich als der dreieinige Gott. Gott spricht. Und was wir brauchen, ist auch die Stimme Gottes. Und wir brauchen auch das Zeugnis des Heiligen Geistes. Also diese Taube, die mir sagt, deine Sünden sind vergeben. Dein Name steht im Buch des Lebens. Ich habe es gesehen. Verstehst? Da brauche ich keinen Engel. Der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis. Und das ist nicht nur einmal gewesen, sondern die Stimme oben auf dem Berg der Verklärung. Dies ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Weißt du, Gott bekennt sich zu Jesus. Dies ist mein lieber Sohn. Und du brauchst diese Stimme, das ist der Segen, den niemand mehr rückgängig machen kann, den niemand aufhalten kann. Selbst wenn die dich kreuzigen, die können dir das nicht mehr nehmen. Du bist der Gesegnete Gottes. Das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Wenn Gott etwas tut, tut er immer für die Ewigkeit etwas. Weißt du, der Teufel möchte den Gesegneten das Erbe streitig machen. Und ja, der möchte dir deine Seligkeit dir wegnehmen, sogar dein Leib. Der Teufel stritt um den Leichnam Moses. Verstehst du? Er möchte dir dein Erbe wegnehmen. Die Philister verstopften die Brunnen von Isaak. Aber der Gesegnete hat eine großartige Zukunft. Geschwister, wir sollten uns festhalten. Ich habe eine gesegnete Zukunft. Und immer wieder sagen, ich habe eine gesegnete Zukunft, auch wenn alles drunter und drüber geht, auch wenn ich einen Offenbarungseid machen muss, auch wenn ich jetzt meinen letzten Schnaufer tue. Ich bin der Gesegnete Gottes und ich bleibe der Gesegnete Gottes bis alle Ewigkeit. Und weißt du, das Schöne dabei ist, Paulus hat eine Vision und sieht diese großartige Zukunft, seine persönliche Zukunft. Paulus wäre nie der Missionar geworden, hätte Gott nie so gedient, da hätte lieber Ananias. Selbst wenn er noch so fromme Worte redet, verstehst du, das hat nicht ausgemacht. Er war entzückt und er war versetzt bis in den dritten Himmel und er sah unaussprechliche Dinge. Und was sah er? Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Kommt her, ihr gesegnetes Herrn. Da schließt sich diese Bibelstelle. Was kein Auge gesehen, was sich keiner vorstellen kann, was nicht einmal einer träumen kann, was du nicht einmal erwartet hast, das hat Gott für dich vorbereitet. Das ist der Segen. Weißt du, die Moslems bekämpfen jetzt die Christen überall in Nigeria. Da hört man, da werden Pastoren am laufenden Band umgebracht und gehäutet und verbrannt von den Islamleuten. Verstehst du, die Christen leiden so viel. Ihre Kirchen werden angezündet in Irak und woanders, überall, wo diese ISIS ist. Weißt du, der Teufel wütet gegen die Christen. Weißt du, gegen die Moslems tut niemand. Die werden gelobt. Die empfängt man ganz großzügig und großartig. Aber die Christen, warum? Weil der Teufel kämpft gegen die Gläubigen. Egal, auch wenn sie nur Kirchengläubige sind. Gott liebt die Gottesfürchtigen, die Jesu Namen anrufen, die für Jesus da sind. Und Gott hat herrliche Dinge vorbereitet, was kein Ohr gehört hat. Unfassbares, Unerwartetes, erwartet den Gesegneten, Unbegreifliches. Weißt du, das kannst du dir gar nicht ausmalen, nicht einmal in deinen kühnsten Träumen. Das hat Paulus gesehen. Vielleicht hat Paulus unser Jahrhundert gesehen. Verstehst du, mit Handys und Computer, sagt er, oh, wenn ich da leben könnte, da würde ich die Welt noch ganz anders auf den Kopf stellen. Verstehst du, aber da hat was gesehen, was unfassbar ist, was kein Herz geglaubt hat. Unglaubliches erwartet uns. Absoluter Wahnsinn. Atemberaubende Dinge erwarten den Gläubigen. Absolut super. Und da lohnt sich dafür zu leben und zu leiden. Denen, die ihn lieben. Das alles hat Gott vorbereitet. Weißt du, im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Der Gesegnete wird staunen, was ihm alles begegnen wird. Was er kriegt. Das ist alles perfekt. Der Engel steht in Spalier. Wir glauben nicht nur an dieses Leben und wir wären die Ärmsten, sagt Paulus, wenn wir nur dieses Leben hätten. Wir haben auch das andere Leben noch. Und das andere Leben ist viel schöner, viel größer. Und wenn dieses Leben schon so manchmal fantastisch ist, was wird das andere Leben erst sein? Noch fantastischer, noch atemberaubender. Angst und Sorge werden verschwinden. Weißt du, wenn ich von dieser Erde gehe, Krankheit geht weg, all dieses ganze Zipperlein, diese ganzen Leiden werden verschwinden, die werde ich gar nicht mitnehmen. Deine Vergangenheit, deine Gegenwart, die wird sich in nichts auflösen, wenn du diese Erde verlässt. In nichts. Deine Gegenwart, auch das, was dir so zu schaffen macht, dass du die Miete nicht kaum bezahlen kannst, dass du nicht weißt, wie du morgen leben sollst oder überleben sollst, das spielt keine Rolle, dass wir so alles da lassen und nicht mehr dran denken. Du lebst am Tisch Gottes. Du wirst königlicher leben, als die Könige je auf dieser Welt gelebt haben. Halleluja, Lob und Dank. Königlicher als alle Könige dieser Welt je gelebt haben. Salomo in seiner ganzen Schönheit war nicht einmal so schön wie eine kleine Lilie im Tale. Alle Reiche dieser Welt werden vollkommen verblassen. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir Zugang im Glauben zu der Gnade, indem wir stehen und wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott uns geben wird. Wir rühmen uns jetzt schon der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott uns geben wird. Du solltest dich rühmen der zukünftigen Herrlichkeit. Der Gesegnete bleibt gesegnet und du darfst dich rühmen. Ich werde eines Tages nicht mal auf dem Holzstuhl hocken. Nein, mein Thronsaal, mein Thronsessel, oh, das wird nicht nur gepolstert sein, das wird so ausstaffiert sein, dass kein Mensch sich das vorstellen kann. Rühm dich zur zukünftigen Herrlichkeit. Hau so richtig auf den Putz. Weißt du, wenn du betest, danke Herr für die Herrlichkeit, danke für die Wunder, weißt du, danke für die Dinge, die du für mich vorbereitet hast. Hier, poch, das will ich so schnell wie möglich loswerden. Danke. Weißt du, wir dürfen uns richtig was einbilden, stolz sein, begeistert sein und Gott danken für die herrlichen Dinge, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat. Für mich ist das vorbereitet. Halleluja. Verstehst? Dank. Und dann wirst du nicht mehr auf deinen Hexenschuss denken oder an dies und jenes. Weißt du, diese Dinge werden alle verfliegen. Wenn du wüsstest, was du einmal sein wirst, was du einmal haben wirst und was dir einmal gehören wird, du, da würdest du ganz anders rennen. Da würdest du ganz anders funktionieren. Wenn du deine kommende Herrlichkeit begreifen würdest, dann wirst du nicht mehr zusammengekauert hocken, bedrückt, bekümmert, down sein, schwermütig, antidepressiv verschlucken. Nein, da wirst du sagen, Lob und Dank, Gottes Kinder sagen immer Lob und Dank. Halleluja. Ja. Und das vertreibt die ganzen Klageweiber. Wenn du wüsstest, was Gott einmal mit dir vorhat, der Gesegnete bleibt gesegnet. Schon von Ewigkeit her kommt her. Es ist meines Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Wenn du wüsstest, dass du mit Jesus eines Tages regierst, dirigierst, verstehst du? Und delegierst und was noch? Verstehst du? Du wirst dann nicht mehr, jetzt musst du Schuhe putzen und Klo putzen und alles Mögliche putzen. Verstehst du? Aber an jenem Tag wirst du König sein. Und du wirst nicht mehr ein Lumpensammler sein, der von den Gnaden anderer Leute lebt. Wir werden versetzt an himmlische Örter. Und das kannst du jetzt schon, wenn du das begreifst. Wenn du wüsstest, was dich erwartet. Du wirst Jesus gleich sein. Und nicht nur das. Jetzt lies mal die Bergpredigt. Die Sanftmütigen, was wird mit denen passieren? Die werden das Erdreich besitzen. Da kriegst du auch noch so Parzelle. Verstehst? Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Irgendwo. So ein Schrebergarten. Aber das wird alles in Schatten stellen. Der Schrebergarten, den Gott dir gibt. Lerne von Abraham. Hebräer 11, Vers 8. Abraham glaubte fest, auch wenn er Fehler machte und gelogen hatte und mit der Hagar da Techtelmechtel hatte. Er hörte auf Gott. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, da ist er ausgezogen. Und erst später, er wusste, das Land wird mir später gehören, verließ er seine Heimat und dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Verstehst du? Der Abraham war so arm. Du weißt heute Abend mehr, als Abraham wusste. Du hast die volle Bibel, Altes und Neues Testament, die Offenbarung, die Psalmen. Du weißt, wo du hinkommst. Der Gesegnete wird von Gott geführt. Und du musst nicht alle Details wissen. Du musst nur wissen, das Land durchziehen, das alles wird mir gehören. Und jetzt von dann bis Beersheba, damals gab es das noch nicht zu seiner Zeit, aber von Lachis unten bis nach Bathsheba ist heruntergezogen in das ganze Land, das er übersehen konnte. Das hat Gott seinen Erben versprochen. Gott ist in unserem Leben. Und Geschwister, das ist so wichtig, dass wir das bewusst sind. Gott ist mit mir. Gott ist in mir. Christus ist in mir. Die Hoffnung ist in mir. Das Leben lebt sich dann automatisch, wenn du das weißt. Das Baby lebt automatisch. Und du musst anfangen, automatisch, selbstverständlich zu leben als ein selbstständiges Wesen. Und Gott fängt an, in dir die Dinge zu steuern. Der Gesegnete wird gesteuert. Also hier werden wir keine Kartoffeln anpflanzen und dort auch nicht. Wir ziehen weiter fort. Weißt du, Christen, wahre Gläubige, sind zum Teil Beduinen und Nomaden noch. Wir sind noch nicht aus dieser Stufe rausgekommen. Wir ziehen von Ort zu Ort, von Lagerplatz zu Lagerplatz. Wenn es gemütlich wird, so wie die alten Israeliten beim Auszug aus Ägypten, sobald es gemütlich wird, heißt es, wir ziehen weiter. Nächste Station. Wer das Geheimnis des Lebens verstanden hat, weißt du, der Gesegnete ist gesegnet, der wird seinen Kopf nicht mehr zerbrechen. Wie geht es mit uns weiter? Die Wolkensäule, der Heilige Geist wird uns weiterführen. Bis hierher hat Gott uns geführt, eben Ezer. Weißt du, wenn du das weißt, bis hierher, dann musst du nicht mehr wissen und nicht mehr fantasieren. Bis hier und dann geht es mit Gott weiter. Gott selbst beweist und bestätigt sich in unserem Leben. Wir müssen Gott nicht in unserem Leben bestätigen. Leute, schaut her, mein Herz, Christus wohnt drin. Nein. Du musst dich nicht verteidigen. Der Gesegnete lebt das Leben eines Beschenkten und er genießt das Leben. Er genießt jeden Tag. Der Gesegnete wird überall von Gott bestätigt. Er weiß, das ist in Ordnung. Und sobald er weiß, dass es nicht in Ordnung ist, haut er ganz schnell ab. Er vertraut und glaubt Gott, so wie Abraham. Und er wartet immer auf die Beglaubigung Gottes. Weißt du, er lügt. Und trotzdem verteidigt Gott ihn und bringt ihn raus und sagt, du, ohne Sarah kannst du das Kind gar nicht kriegen. Kann ich meine Verheißung gar nicht erfüllen. Du brauchst die Sarah. Und deshalb sorgt Gott dafür, dass du das Ziel erreichst. Und die Beglaubigung Gottes ist die Antwort Gottes, das Zeugnis des Geistes, die Stimme vom Himmel für dich persönlich. Gott bringt dich. Gott hat dich bis hierher geführt. Und ich bin sicher, Gott wird dich noch weiterführen. Du bist noch nicht am Ziel. Der Gesegnete überlebt alles, überlebt alle Krisen, alle Stürme. Das ist der Gesegnete. Der Gesegnete lässt sich nicht fallen, lässt sich nicht gehen. Selbstkontrolle ist die Frucht des Heiligen Geistes. Der Gesegnete hält alles durch. Auch, ja, ich habe gelogen und bin zum Gespött geworden. Die machen sich lächerlich. Und das will ein Kind Gottes sein. Das hat Abraham gedacht. Und ich will ein Frommer sein. Heuchler bin ich, ein Lügner bin ich. Aber wovon lebe ich? Von der Gnade Gottes. Und das müssen wir alle miteinander lernen. Der Gesegnete lernt von der Gnade Gottes zu leben. Wir sind noch nicht fertig und wir sind auch nicht immer erfolgreich, auch in den Misserfolgen. Der Glaube des Gesegneten hängt nicht von Erfolg ab oder von Misserfolg ab. Der hängt von Gott ab, unser Glaube. Unser Glaube hängt allein von Gott ab und nicht, ob ich Erfolg habe oder keinen Erfolg habe oder in eine gute Stimmung oder schlechte Stimmung bin. Meine Verfassung spielt gar keine Rolle. Wie ist mein Gott zu mir? Und wie stehe ich zu Gott? Und manchmal, bitte nicht erschrecken, manchmal ist Misserfolg ein größerer Erfolg und vom größeren Nutzen. Dann wacht der Mensch nämlich auf. Du, was ist passiert? Was ist passiert? Weißt du, Misserfolg bringt manchmal ewigen, bleibenden Gewinn. Und das kannst du, da wirst du besser geheiligt und gereinigt. Und nur Erfolg, oh, gesegnet, Lob und Dank. Psch, 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 psch. Verstehst du? Nein, und plötzlich, der Gaul macht nicht mehr. Aber das fördert dann innere Schätze, innere Werte. Man lernt aus Fehlern viel mehr als aus nur guten Erfolgserfahrungen. Der Gesegnete bleibt gesegnet, auch wenn das Wasser etwas sinkt, der Wasserspiegel sinkt, wenn alles mal schief geht, wenn sich alles mal querstellt, der Gesegnete bleibt gesegnet. Wenn Behinderungen auftauchen, wenn Blockaden auftauchen, wenn Widerstände da sind, ja, dann hält er, dann wartet. Herr, wie geht es jetzt weiter? Dann befragt er den Herrn. Der Gesegnete ist nicht von den Umständen abhängig. Sein Motor, Gott sitzt in ihm drin. Diese Triebkraft sitzt in ihm. Also früher hat man einen Gaul gebraucht, der den Wagen zieht. Verstehst du? Und heute, du hast das Hinterradantrieb. Heute wirst du ganz anders angetrieben. Verstehst du, du hast den Motor in dir, Christus in dir. Der Gesegnete hört auf Gott, lässt sich von Gott was sagen.
ist auf der gleichen Wellenlänge wie der Herr und hört die Stimme des Herrn. Er wird von oben geleitet, vom Geist Gottes. Und du wirst verblüfft sein, wie plötzlich dann, ja, umgehe deine Feinde, hat Gott einmal zu David gesagt. Umgehe sie. Ja, aber Herr, das sieht aus wie eine Niederlage. Ich bin doch kein Feigling. Weißt du, bei Gott ist manchmal ein Feigling besser als ein toter Held. Und Gott lässt manchmal Dinge in unserem Leben zu, dass wir manchmal feige sind und dass wir mal nach Ägypten müssen und dann stellt sich raus, was wir für Helden sind. Wenn man zu Gott gehört, dann hört man auf ihn, dann gehört man ihm und dann tut man, was er sagt. Und du bekommst auch das, wenn du mit Gott gehst, treu Gott bist, Gott wird dich ans Ziel bringen. Der Gesegnete ist gesegnet und er bleibt im Segen, auch wenn alle anderen ihm den Segen absprechen. Weißt du, da Menschen sind nichts. Menschen können reden, so viel sie wollen. Wenn der Gesegnete gesegnet ist, dann kann der Bileam fluchen und der Balak kann schimpfen, so viel er will und verfluchen diese Israeliten da unten im Tal. Der Gesegnete ist gesegnet. Unaufhaltsam. Gott sagt zu Abraham, du sollst ein Segen sein. Wer zu Jesus gehört und an Jesus glaubt und Jesus liebt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist der Segen. Von dir werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Du wirst eine Ausstrahlung haben, wo du auch hingehst. Der Gesegnete bricht aus der Alltagsroutine. Der geht auf das Ziel zu, auch wenn er nicht weiß, wo es genau hingehen wird. Er weiß, mein Vater führt mich. Der hat alles geplant für mich. Gott kennt den Weg. Ich habe einen sicheren Führer in mir. Der Gesegnete lebt in der Fülle Gottes. Lebt aus der Anerkennung Gottes. Er braucht nicht die Anerkennung. Pastor, was denkst du von mir? Schwester, was denkst du von mir? Bruder, was denkst du von mir? Der pfeift auf alle diese menschlichen Lobreden und Laudatios. Mir reicht. Gott liebt mich. Gott kennt mich. Gott steht hinter mir. Gottes Zustimmung ist mehr wert als alles Gold und Silber dieser Welt. Der Gesegnete hat innere Zufriedenheit. Gott noch ganz schnell. Weißt du, das wirkt sich auf den ganzen Menschen aus. Der ist gelassen und getrost. Der Herr hat es gegeben. Der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Der Gesegnete ist zuversichtlich. Überall weiß ich überall von Gott geborgen. Der Gesegnete ist ein Teil des Ganzen. Er weiß, ich bin nicht alles, aber ich kann auch abgeben, ich kann loslassen, bin ein Teil des Ganzen. Was ist es wie beim Puzzle? Ich bin ein Teil von diesem Puzzle und Gott fügt mich da rein, wo ich reingehöre, in dieses Gesamtbild. Und das macht dann dieses ganze Gesamtbild. Abraham versteht nicht alles, aber er weiß, ich bin im Plan Gottes. Er kennt nicht das Ziel, aber er weiß, Gott führt mich richtig. Der Gesegnete überlässt sich Gott und gibt sich ihm an, überlässt sich ihm und überlässt alles ihm. Und das ist die Arznei, die Gott uns gibt. Weißt du, dass du dich nicht mit den Menschen mehr groß abgibst und sagst, halt dich an mir und du wirst heil werden, du wirst stark werden, du wirst Heilung bekommen, du wirst Kraft bekommen, du wirst Freude bekommen. Nimm mich auf, weißt du, und die Medizin musst du schlucken. Und einfach nicht auf die Menschen mehr hören, sondern auf Gott. Der Gesegnete nimmt alles aus Gottes Hand. Er hängt sich an Gott an. Hebräer 2 noch ganz schnell. Jesus will bei uns als der Urheber und Anfänger des Heils zu Hause sein und der Vollender des Heils. Er will bei uns zu Hause sein. Deshalb, wer Jesus hat, der hat den Gesegneten in sich. Der muss nicht mehr gesegnet werden groß. Weißt du, der segnet. Aber wenn du weißt, Jesus ist in mir. Wer in mir bleibt, sagt Jesus, bleib in Jesus. Und du bleibst im Gesegneten, beim Gesegneten. Und da wird dann der König sagen zu denen zu Rechten, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn oder des Vaters. Er erbt das Reich, das euch bereitet ist vor Anbeginn der Welt. Die Frage, die ich stelle heute Abend für mich, Herr, gehören wir alle schon zu den Gesegneten? Wachsen wir in der Gnade Gottes, dass wir mehr und mehr gesegnet werden? Ich möchte das. Und ich möchte euch ermutigen. Lasst uns, so kommt her, ihr Gesegneten. Noch näher zum Heiland, noch fester in Jesu Macht, in diesem Einflussbereich unseres Herrn Jesus. Und dann werden wir noch mehr gesegnet. Gott weiß, was du brauchst. Gott hat alles unter Kontrolle. Das sind die nächsten Themen. Und ich lade euch herzlich ein, dabei zu sein, wenn Gott segnet. Weißt du, Gott segnet in jeder Predigt, in jedem Gottesdienst. Da kriegst du was mit. Und ich weiß nicht, was du jetzt bekommen hast, aber irgendein Brosamen, so Brotkörnlein, so ein Krümel. Nimm diesen Krümel mit nach Hause und der Herr segne dich. Und lass es sein Angesicht überleuchten, dir leuchten. Gebe dir seinen Frieden. Amen. Lass uns aufstehen.